Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und Florian.
Hallo.
Hallo.
Bist du podcastfähig heute?
Natürlich.
Ja.
Wir haben lang gefeiert gestern. Doch schon ein paar Stunden.
Ja, wahrscheinlich habt ihr länger gefeiert als wir. Aber ja, fang du mal an. Erzähl mal, warum du gefeiert hast.
Ich war gestern ohne Florian leider, aber mit vielen anderen netten Menschen bei der Preisverleihung des österreichischen Kabarettpreises. Denn wir haben ihn gewonnen, den Publikumspreis, den besten ja, also aller nicht, Kabarettpreise.
Ja, also nicht wir das Universum, sondern wir die Science Buster in dem Fall.
Sorry, das hätte ich auch noch erwähnen sollen. Ja. Genau, und es war sehr nett.
Ja, ich habe ein paar Fotos gesehen schon in den Medien und die anders so kursiert sind, hat nett ausgeschaut.
In den Medien auch schon? Ich habe noch gar nicht geschaut.
Ja, ja, ich weiß ja schon, wie es abläuft, weil ich war 2018 auch schon mal da. Da haben wir den schon mal gewonnen, den Preis.
2018 war das schon?
Genau, ja.
Wow. Ah ja, klar, jetzt war ja 2 Jahre auch nix, ne?
Habt ihr bis zum Schluss durchgemacht, die Party?
Wir waren die Letzten.
Natürlich. Das ist wichtig, ja. Also das muss immer sein bei Preisverleihungen, dass jemand von den Science Busters am Schluss übrig bleibt.
Na und vor allem war tatsächlich ich die Letzte, weil die anderen sind dann ins Taxi gestiegen, das schon dort stand. Und ich bin dann noch allein zu meinem Rad gegangen und habe mein Rad abgesperrt. Und es war alles still und leise und Ding. Und ich habe mir gedacht, yeah.
Ich habe gedacht, der Taxifahrer hat gesagt, nee, die ist so besoffen, die nehme ich mit.
Nein, das war nicht so schlimm. Ich meine, nein, oh ja, wir haben natürlich jede Menge Sprudel getrunken, weil wir eine riesige Flasche Sekt natürlich dazu bekommen haben zu dem durchsichtigen Plastikpreis. Nein, ich war, keine Sorge, ich war nicht in argen Zustand, aber ja, es war eine schöne Feier und es ist natürlich auch wichtig, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Letzten sind, die gehen, weil wir sind einfach die besten Party. Tiere.
Ja, das ist wirklich wichtig. Das war beim Deutschen Kleinkunstpreis war das schon so. Da waren wir die Letzten, die dort waren. Der Thomas Maurer hat lang mitgehalten, aber am Ende hat er dann doch aufgeben müssen. Beim Salzburger Stier, da hat Lisa die Fackel hochgehalten für die Science Buster, weil da war irgendwie, also in der Veranstaltung selbst, irgendwo in dem Theater in Halle, da ist war schon bald Schluss und dann ging das Ganze im Hotelzimmer vom Schweizer Preisträger weiter und ich habe dann irgendwie um 3 Uhr morgens aufgegeben und die anderen auch, aber Lisa hat bis zum Schluss, also die war gar nicht schlafen, glaube ich, durchgehalten. Beim letzten Kabarettpreis war man auch bei den letzten dabei, also gesagt, die Wissenschaft muss immer durchhalten. Weil ich habe eh gedacht, gut, wenn dann du und Peter und Lisa, also das ist so die,
na, wir sind ja
die Party
die drei,
People,
ne?
Der Science Buster, also, war ein gutes Team, gut aufgestellt.
Eigentlich, muss sagen, also eigentlich natürlich Lisa und Peter noch verlässlicher fast als ich. Also wenn die beiden dabei sind, dann kann man nicht gehen. Das versteht sich von selbst. Meine Stimme ist schon auch ein bisschen angeschlagen, oder? Hört man schon, dass es lang war. Aber ja.
Ja, einer der anderen Preisträger tatsächlich, der, wie heißt der, Bernie Wagner.
Ja, der Biologe.
Der hat eine Instagram-Story geschrieben. Was hat er gesagt hier, also die Science Busters sind die ärgste Party-Crew, haben das auf unzähligen wissenschaftlichen Konferenzen gelernt, das durchfeiern. Also es ist anerkannt worden, eure Leistung.
Sehr gut, sehr gut. Das freut mich.
Ja.
Ja, na, es war super. Und also, wie war es bei euch?
Ja, also erstmal vielen Dank für alle Hörerinnen und Hörer, die abgestimmt haben, weil du hast ja aufgerufen hier zum Abstimmen.
Mhm.
Und das wird dazu beigetragen haben.
Es ist uns natürlich zweifelsfrei klar, dass es ihr wart, die uns zu diesem Preis verholfen haben. Vielen herzlichen Dank. Es hat uns sehr gefreut. Und das ist natürlich auch genau der Publikumspreis, der wichtigste Preis, weil warum macht man das alles, wenn nicht fürs Publikum?
Ja, für das Geld, das man bei den anderen Kategorien kriegt.
Naja, klar. Das ist halt auch der undotierte Preis. Super, vielen Dank. Und wir haben auch keinen Laudator, keine Laudatorin gehabt und sind dann irgendwie ein bisschen so unmotiviert einfach auf der Bühne rumgestanden. Und sie haben ja zuerst mich vergessen, das war überhaupt eine Geschichte. Wir stehen dann hinter den Toren, diese Bühne hat dann irgendwie so in der Mitte so eine große Doppeltür, durch die dann die Leute hineinkommen auf die Bühne und dann sagen sie, oh, das ist die Science Busters, Elisabeth Oberzaucher, Peter Weinberger. Und ich so, ah, und die Tür geht auf und
noch eine.
Ich habe mir tatsächlich, was die in meiner Art, ich habe mir kurz überlegt, bleibe ich jetzt stehen? Gehe ich mit raus? What? Und dann ging, ja, genau, und das war ihr, der Moderatorin, wirklich sehr, sehr unangenehm. Nein, die war sehr süß, ist dann nachher zu mir gekommen und gesagt, es tut mir so leid. Und mir irgendwie gelacht und Dings. Und dann habe ich ihr meinen Namen noch diktiert und das Publikum hat auch gelacht. Und dann haben wir es nochmal gemacht fürs Fernsehen.
Ja, ich wollte sagen, das kann man sich dann im Fernsehen anschauen.
Genau.
Sehr schön, dass ihr da einen schönen Abend gehabt habt. Bei uns war es ja nicht ganz so spektakulär. Wir haben einfach einen normalen Auftritt in Linz gehabt, Science Busters Auftritt. In Posthof Linz war schön, war sehr voll. Also das war fast komplett voll. Also bei mir irgendwie 500, 600 Leute werden da gewesen sein.
Wow.
Ja.
Big crowd.
Ja, war eine schöne Show. Guter Abend.
Cool.
Und dann bin ich aber schon wahrscheinlich deutlich früher im Bett gewesen als du.
Aber ihr habt euch sehr schön eingeschaltet zum Kabarettpreis mit einem ganz besonderen Einspieler.
Genau, das haben wir auch gemacht, ja. Ja, also soweit unsere Erlebnisse und wir hoffen, dass wir beide trotz dieser Abenteuer fit genug sind, um diese Folge bis zum Ende durchzustehen. Also beziehungsweise, wenn wir es halt dann nicht mehr durchstehen, ist die Folge zu Ende. Also definieren wir das so rum. Nein, also.
Genau, es bist eh du dran.
Ja, wir sind beide halbwegs munter. Ich habe auch zwei kurze Nachrichten zum Anfang und dann eine etwas längere Geschichte für den Mittelteil, den Schluss. Die erste kurze Nachricht hat mit Planeten zu tun, und zwar mit extrasolaren Planeten, von denen es, wie wir schon länger wissen, sehr, 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 sehr viele gibt. Also im Schnitt wird mindestens jeder Stern von mindestens einem Planeten umkreist. Das heißt, es gibt mindestens so viele Planeten wie Sterne und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es mehr Planeten als Sterne da draußen. Das heißt also, das wissen wir, das sind statistische Daten, aber es gibt ja auch die Datenbank, die Liste der konkreten Planeten. Also wo wir wirklich wissen, der Stern hat 1, 2, 3, 4 Planeten mit den Eigenschaften, also wirklich die, die wir tatsächlich beobachtet, nachgewiesen, entdeckt haben. Und da wurde jetzt vor kurzem die Schwelle von 5000 Stück überschritten. Wir haben den 5000. extrasolaren Planeten entdeckt.
Hurra!
Ja, das ist schon insofern interessant, als dass das eine Entwicklung ist, die ich ja wirklich quasi von Anfang an, also nicht ganz von Anfang an, als Astronom mitverfolgt habe. Also der erste Planet eines anderen Sterns wurde 1995 entdeckt. Und 1995 habe ich mein Astronomiestudium angefangen. Und das war im Winter 95 und da habe ich schon Astronomie studiert, aber ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Hast du das damals mitbekommen, die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten?
Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mich erinnern an das Bild mit dem Stern und dem rötlich leuchtenden,
genau, weil ich schwachen dann gesagt Punkt daneben.
Und dann hast du gesagt, das war gar nicht der erste.
Nein, ich habe gesagt, das war der erste braune Zwerg, der auch 1995 entdeckt worden ist. Weil von den Planeten gibt es ja keine Bilder. Da haben wir auch drüber geredet, als wir über James Webb gesprochen haben, dass wir keine Bilder von den Planeten haben.
Genau, also ich bilde mir ein, dass ich mich dran erinnern kann, aber dann habe ich mich an das falsche Objekt erinnert, sagen wir mal so.
Ich habe damals, also diese Anfangszeit habe ich da bewusst nicht mitbekommen, aber ich habe mich dann ziemlich bald eben schon so 98 rum, wo ich meine Diplomarbeit angefangen habe, dann eben spezialisiert auf Dynamik von Planetensystemen. Und da war es wirklich so, dass wir eben auch extrasolare Planetensysteme untersucht haben. Und da gab es halt damals, ja, paar Dutzend Planeten, die wir kannten, ja, so Ende der 90er, da hat man wirklich, ja, alle gekannt, die es gab, wenn man sich auf dem Gebiet beschäftigt hat. Und das ist dann wirklich, so irgendwann sind es dann so Hunderte geworden, da hat man dann so grob gewusst, was das für Dinger sind, welche Sterne, welche Planeten haben welche Eigenschaften. Und dann, ja, ging es in die Tausenden, dann kam das Kepler-Weltraumteleskop, das da ja wirklich, ja, Tausende, glaube 3000 mindestens, bestätigt und nochmal 3000 unbestätigt entdeckt hat, ja, und ganz viele andere Weltraumteleskope, die auch mitgemacht haben. Und jetzt, wie gesagt, haben wir 5000 Stück sind jetzt nachgewiesen.
Ja, das ist schon, ich kann mich da schon erinnern am Anfang, dass ich mir auch gedacht habe, ich habe ein Jahr später zu studieren begonnen als du, aber dass ich dann so das Gefühl hatte, und das ist jetzt nochmal extra cooler, dass ich jetzt wirklich Astronomie studiere, weil jetzt kommen die ganzen Planeten
Ja, und trotzdem
passt ich habe mir dann irgendwie in meiner Naivität natürlich gedacht, na, dann nach ein paar Jahren habe ich mir gedacht, doch nicht so spannend, lieber die noch größeren Dinge. Na, aber dass ich habe mir dann eben halt irgendwie auch gedacht in meiner Naivität, es wird dann halt voll schnell gehen und jetzt findet man quasi voll schnell auch bestätigt so richtig die zweite Erde und was die und ja, naja. Ja,
dauert noch ein bisschen. Ja, also
wie gesagt, braucht Weile.
Ich verlinke, es gibt ein schönes Video von der NASA dazu und das verlinke ich, dann könnt ihr auch nochmal anschauen, was man so über diese 5000 Planeten weiß. Also tatsächlich sind die 30%, ein Drittel, also bisschen weniger als ein Drittel, 31% sind Supererden. Ja, also eine Art von Planeten, die es bei uns überhaupt nicht gibt im Sonnensystem. Entdeckten. Also Planeten mit einer festen Oberfläche, aber größer, mehr Masse als die Erde. Also was haben wir nicht, aber anderswo anscheinend sehr, sehr oft. Ja, also das gibt's bei vielen Sternen. 30 weitere Prozent von diesen 5000 sind Gasriesen, ja, sowas Saturn, Jupiter und so weiter. 35%, also nochmal ein Drittel ungefähr, sind so Neptun-Uranus-ähnliche Planeten. Und dann, wenn man die ungefähr ein Drittel alle quasi auf die exakten Zahlen rechnet, bleiben noch 4% übrig. Und das ist tatsächlich Planeten, die wir erdähnlich nennen würden. Also klein, so groß wie die Erde, kleiner mit fester Oberfläche.
Aber das sind jetzt natürlich nicht die wirklich zu erwartenden Wahrscheinlichkeiten der Verteilung von Planetengrößen und Massen, oder? Weil das ist natürlich schon ein Beobachtungsbias auch, dass die Kleinen immer noch viel schwerer zu finden sind als die Großen.
Ja, aber mittlerweile sind wir schon recht gut. Also am Anfang waren ja tatsächlich, am Anfang haben wir einen massiven Bias gehabt bei den Entdeckungen, weil da war alles, was wir entdeckt haben, waren gigantische Gasriesen, deutlich größer als Jupiter und alle gigantisch nah am Stern dran. Ja, also diese Hot-Jupiter-Klasse, was es bei uns auch nicht gibt, die wir heute kaum noch finden, beziehungsweise nicht kaum noch finden, aber wir wissen heute, dass es halt eine keine häufige Art von Planet ist. Das heißt, da war ein großer Bias, aber mittlerweile haben wir 5000 Stück und die meisten davon sind über Transit gemessen worden, also wo man das Licht von einem Stern misst und dann das Sternenlicht ein bisschen weniger wird, weil halt gerade ein Planet vorbeizieht. Und da, also solche Lichtschwankungen, die können wir ziemlich gut messen mit den ganzen Weltraumteleskopen. Also da kann man wirklich so im Promillebereich messen und da kriegt man die Kleinen auch mit. Also ich glaube, wir haben auch schon Marsgroße und noch kleinere Exoplaneten nachgewiesen. Also müsste ich jetzt tatsächlich...
Schon, aber ist das quasi, man müsste das ja mit einer Art Komplettheitskriterium dann korrigieren, ja? Wie könnte ich die, wenn sie da wären, könnte ich sie auch wirklich sehen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich sie sehe und dann irgendwie eine Korrektur anbringen
kann? Ja, also da weiß ich jetzt so genau, habe ich jetzt nicht geschaut, was da jetzt der Stand der Dinge ist, aber ich würde sagen, mit 5000 Stück und halt mit der ganzen Entwicklung in den Teleskopen, die es in den letzten Jahren gab, ist es zumindestens, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus behaupten, nicht weit entfernt von der realen Verteilung. Ist jetzt meine Behauptung. Aber wer weiß, vielleicht suche ich mir das mal für eine andere Geschichte raus. Die zweite,
to be confirmed.
Genau. Das zweite kurze Thema zur Einleitung ist etwas, das eigentlich gar nicht neu ist. Aber ich wurde in den letzten Tagen sehr oft darauf hingewiesen, auch in unserer Telegram-Gruppe wurde darauf hingewiesen, auch per Mail wurden wir darauf hingewiesen, es gibt eine wissenschaftliche Arbeit, wo untersucht wurde, wie klimaschädlich die Astronomie ist. Ich weiß nicht, ob du die gelesen
hast. Das hat mir gestern auch irgendjemand gesagt.
Ja, die kam tatsächlich, war sehr prominent in den Medien. Diese Arbeit ist insofern nicht neu, als dass sie vorher schon existiert hat, nur eben als Preprint, ja, also in den Preprint-Datenbanken. Und jetzt ist sie dann tatsächlich, ich glaube, in Nature Astronomy veröffentlicht worden, also offiziell veröffentlicht worden, aber sie war vorher auch schon in der Welt draußen, ja. Und ich habe tatsächlich mich auch vorher schon damit beschäftigt, deswegen wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es diese Arbeit, die Auseinandersetzung damit schon gibt. Das haben wir nämlich, ich und Claudia, in einer Folge vom Klimapodcast besprochen, in Folge 31, verlinke ich in den Shownotes. Und schon lange vorher kamen auch Nikolas und Reinhard von Methodisch Inkorrekt über nicht genau diese Arbeit, aber eine andere Arbeit diskutiert, weil tatsächlich die Astronomie, wenn es keine selektive Wahrnehmung ist, sich deutlich intensiver damit auseinandersetzt, wie klimaschädlich sie ist als andere Wissenschaften. Also mir wäre das jetzt von anderen Forschungsdisziplinen nicht so bekannt, dass die auch sich so evaluiert hätten, wie es die Astronomie da getan hat, weil die ja wirklich, da ging es um ja alles vom Bau einer Sternwarte bis hin zum Weltraumteleskop, von den Raketen, die hinfliegen, das wurde alles berücksichtigt. Es gibt eben eine Arbeit vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, die ihr komplettes Institut evaluiert haben, also hin von der Mikrowelle, wo du dir dann dein Kaffee aufwärmst, bis hin zum Kopierer, bis hin zum Bleistift und halt zum Flugzeug, mit dem du zu Konferenzen fliegst und so weiter. Ja, also, und ich bin insofern ein bisschen unzufrieden, also unzufrieden nicht mit dieser Arbeit, weil natürlich muss man das rausfinden, aber dadurch, dass die Astronomie halt da jetzt so singulär dasteht, klingt es natürlich dann wieder gleich arg hier, wenn dann steht hier jeder in der Astronomie, alle aktiven Astronominnen und Astronomen haben eine Emission berufsbedingt von 36 Tonnen pro Jahr, was halt absurd viel ist, wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt, glaube ich, bei 9 Tonnen pro Jahr liegt, Tonnen CO2 ja, pro Jahr liegt. Und ich glaube, wenn wir Pariser Klimaabkommen erreichen wollen, müssen wir auf 2 Tonnen CO2 pro Jahr runter. Da ist natürlich 36 Tonnen extrem viel, aber ja, wenn man den Beruf von anderen Leuten mit einrechnet, dann wird da auch was zusätzlich dazukommen. Es ist ja nicht nur die Astronomie, die durch ihre Arbeit CO2 freisetzt.
Naja, und vor allem ist es halt so, kann man das CO2-Budget von Instrumenten und so weiter auch wirklich den Berufsastronominnen anlasten? Ist das ihr Privatvergnügen? Natürlich nicht. Es geht darum, Wissen für die Menschheit zu erlangen. Also wenn, dann ist das etwas, was... Also ich finde den Vergleich irgendwie ein bisschen fehl am Platz in dem Sinne. Es hat mich daran erinnert, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es war. Irgendjemand hat das gestern auch gesagt. Und es hat mich sofort irgendwie daran erinnert an diese Diskussionen, die es, weiß nicht, ob es bei uns auch gibt, aber in Großbritannien hauptsächlich gegeben hat mit den Studiengebühren, dass man dann irgendwie sagt, ja, 10.000 Pfund Studiengebühren, total gerechtfertigt, weil die Kosten eines Studiums ja noch viel höher sind, ja, und die ganzen Gehälter von den Professoren und bla bla bla, ne? Und dann denke ich mir auch, aber Moment mal, das ist ja nicht das, die Universität ist ja nicht ausschließlich dazu da, um Leute auszubilden, sondern die Leute betreiben ja Forschung und überhaupt, ja, also es ist irgendwie, man kann dann immer das eine quasi auf die unmittelbaren Nutzer umlegen, aber die Frage ist natürlich, inwieweit das Sinn macht.
Ja, eben, prinzipiell ist es natürlich durchaus eine relevante Information, weil, wie gesagt, Klimaschutz, da müssen wir Bescheid wissen, wie viel wir emittieren, wo diese Emissionen stattfinden, weil nur dann weiß man, wie und wo man was einsparen kann. Was also insofern kann. Ist es die Evaluierung durchaus relevant.
Sicher, aber diese Umrechnung auf pro Kopf, pro Astronom ist irgendwie ein bisschen bescheuert.
Das ist ein bisschen bescheuert und es ist, wie gesagt, es ist durchaus auch relevant zu wissen, was die Wissenschaft an Emissionen betreibt. Ja, weil die Wissenschaft ja auch wichtig ist, weil sonst würden wir das ganze Klimazeug überhaupt nicht vernünftig verstehen, wenn die Wissenschaft nicht forschen würde. Das heißt, da kann man sagen, okay, das sind Emissionen und da kann man halt ein bisschen, ja, wir sagen, mit einem anderen Blick hinschauen, wo man da was einsparen muss und wo nicht. Also vielleicht sind die Emissionen der Wissenschaft, vielleicht sind es die mir nicht als erstes einsparen sollten, wenn es ans Einsparen geht, weil wir halt dann ohne Wissenschaft, wenn wir sagen, okay, das kostet so viel, das lassen wir jetzt bleiben, das ist vielleicht einfach einzusparen, weil die Wissenschaft sich halt mangels großer Lobby nicht so gut wehren kann, wie, keine Ahnung, die Autoindustrie oder sonst irgendwas, aber vielleicht wäre es klüger, so global und nachhaltig gesehen, wenn man nicht gerade da spart, als erstes einspart, wo wir die Informationen über das Problem herkriegen. Und natürlich, also ich habe diese Arbeit tatsächlich damals gelesen. Natürlich sagen die jetzt nicht, wir sind die Wissenschaft, wir sind so wichtig, bei uns wird nicht gespart, weil das sagen eh alle. Die machen schon auch Vorschläge, wie diese CO2-Emissionen der Wissenschaft oder der Astronomie im Speziellen ja bisschen verringert werden können. Also das ist jetzt nicht ohne Problembewusstsein verfasst, dieser Artikel. Aber ja, es ist halt, wenn, mich stört dieses Singuläre, dass da steht, die Astronomie macht so viel. Das müsste in einem Kontext stehen, ja, okay, die Astronomie macht so viel. Wie viel macht die Biologie? Wie viel macht die Chemie? Wie viel macht die Naturwissenschaft? Wie viel macht die Wirtschaftswissenschaft? Wie viel macht die Wissenschaft? Wie viel macht das Militär zum Beispiel, ja? Also ich glaube, dann kämen wir mal ein bisschen auf andere Zusammenhänge, wenn das so dargestellt wird.
Voll. Es klingt für mich auch ein bisschen nach einer, weiß ich nicht, vorsichtig sein, dass man das dann nicht mit zu harschen Worten benennt, aber ein bisschen eine Propaganda in die Richtung von wieder mal das Problem mit der persönlichen Verantwortung, ne? Und dass man dann irgendwie die Individuen gegeneinander ausspielt und sagt, ihr tut's immer so nachhaltig und als hättet ihr da den erweiterten Horizont und den Ausblick auf den Weltraum und lalala. Aber ihr habt ja genauso einen riesigen CO2-Fußabdruck und so irgendwie, ne? Das
genau, und die Greta Thunberg hat mal aus einer Plastikflasche getrunken.
Voll org.
Ja, leider läuft's oft so. Ja, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht so groß drüber diskutieren, weil wer mehr drüber wissen will und das Ganze auch noch in der größeren Klimakontext diskutiert haben will, der sei auf die entsprechende Folge Nummer 31 vom Klimapodcast verwiesen. Da haben Claudia und ich da ausführlich drüber diskutiert und auch über andere Wissenschaften diskutiert und so weiter und die Arbeit auch ein bisschen genauer angeschaut. Das kann man alles dort nachhören.
Tut das.
Dann waren das schon die beiden Einleitungsthemen und jetzt kommt ein, ja, wirklich ja sehr, sehr wunderbares Thema. Ich weiß nicht, ich war ein bisschen blöd, wie ich es mir ausgesucht habe, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, weil ich ja die letzten 6 Tage auch mit den Science Busters auf Tour war und wer sowas schon mal gemacht hat, weiß, das ist nicht unbedingt das, wo man so entspannt ausgeschlafen und 100% gesund wieder zurückkommt und trotzdem ist mir, also ich habe gestern Nachmittag vor dem letzten Auftritt noch ein bisschen Zeit gehabt, mir was anzuschauen und heute jetzt nach dem Nachhausekommen und vor dem Aufnehmen auch nochmal eine Stunde gehabt, mir was anzuschauen und habe gedacht, ach komm, nimm doch einfach mal ein Thema, von dem du eigentlich keine Ahnung hast und lies ein 40 Seiten Paper dazu.
Du Opfer.
Nein, ich dachte, ich möchte mal was machen. Ich hätte auch irgendwie was über, ich hätte auch diese 5000 Planeten oder das andere, wo ich schon was gemacht habe, auswalzen können. Aber ich wollte mal gerne über das reden.
Und was Florian damit sagen will, ist appreciate what he's doing for you.
Ja, erstens
ihr undankbaren Zuhörer.
Das wollte ich nicht sagen, aber ja, nein, dass man das wertschätzen soll. Natürlich. Ich wollte eigentlich nur einhalten, dass es quasi ein Thema ist, wo ich kein Spezialist bin, weil das gibt's in der Astronomie. Also wir sind ja Expertinnen und Experten nur für wirklich einen kleinen Bereich und den größeren Bereich kennen wir uns
dann
auch
Bereich
noch aus.
Dein Bereich ist kleiner als meiner,
aber
natürlich.
Es kann durchaus sein, dass du mich jetzt dann demnächst was fragst, wo ich keine Antwort drauf habe. Also, aber wie gesagt, auch diese Themen sollten besprochen werden, weil es coole Sachen sind. Und zwar ist es ein Übersichtsartikel, den ich mir ausgesucht habe. Ein Übersichtsartikel von Melanie Chevance und diversen anderen Leuten, der von Riesenmolekülwolken handelt. Giant Molecular Clouds. Ich weiß nicht, ob du mit denen zu tun hast. Du hast wahrscheinlich mehr damit zu tun gehabt als ich. Weil
peripher.
Genau. Also es geht, also der hat den schönen Titel dieser Artikel, The Life and Times of Giant Molecular Clouds. Ja, und ist, wie gesagt, so ein Übersichtsartikel, der anlässlich eines Buches, glaube ich, Protostars and Planets, Teil 7, ja, heißt diese Serie, also der Artikel ist Teil einer bekannten Buchserie, das sind so dicke Wälzer, die dann meistens in den Bibliotheken der Sternwarten stehen, Protostars and Planets, Nummer 7 wird der erscheinen, dieser Artikel. Ich kann mich erinnern, in einem früheren Protostars and Planets mal gelesen zu haben, was nachgeschlagen zu haben. Und ja, da geht's, wie der Name sagt, um Protosterne und Planeten, also um die Sterne, die noch im Entstehen begriffen sind, Planeten, die auch irgendwie entstehen müssen, also Sternentstehung spielt eine wichtige Rolle und da tauchen die Riesenmolekülwolken auf, die, wie der Name nahelegt, riesige Molekülwolken sind. So viel mal zu einer.
Ich sehe schon, das Thema wird sehr spannend.
Ja, ne, wir müssen ja hier bei den Grundlagen anfangen.
Okay.
Na, also Molekülwolken im Weltall, ja, das haben wir vermutlich das ein oder andere schon mal besprochen. Es gibt ja da draußen nicht nur Sterne mit nichts dazwischen, sondern in diesem Nichts zwischen den Sternen auch ein bisschen Zeug. Und dieses bisschen Zeug, das ist das interstellare Medium. Das sind so diverse Atome, Moleküle, Staubteilchen, die da halt so zwischen den Sternen rumschwirren. Ja, in wirklich sehr, sehr geringer Dichte. Also wenn ich so ein Stück, also so ein Kubikmeter interstellares Medium hier auf die Erde beamen könnte, in einen entsprechend luftdicht abgeschlossenen Kasten, dann wäre in diesem Kasten ein Vakuum zu finden, das besser ist als alles, was wir mit den besten Maschinen hier auf der Erde herstellen können. Ja, also das heißt zwar interstellares Medium, da ist Zeug drin, aber es ist sehr, sehr wenig und das gilt auch für diese Molekülwolken. Ja, auch wenn wir so ein Stück einer Molekülwolke aus dem Weltall auf die Erde beamen könnten, auch das wäre ein deutlich besseres Vakuum, als wir es hier auf der Erde hinkriegen könnten. Das sind einfach Bereiche, wo halt dieses interstellare Medium vereinfacht gesagt ein bisschen dichter ist und ich komme später noch genauer darauf zu sprechen. Und dass wir die so schön sehen können und schön jetzt auch im ästhetischen Sinn, weil diese Molekülwolken, das sind ja wirklich diese tollen, bunten, schönen Dinger, ja, die man sieht. Der Orionnebel zum Beispiel, der ist so eine Molekülwolke, sogar eine Riesenmolekülwolke. Also diese farbenprächtigen Aufnahmen, die man überall sehen kann, die Astronomie so schön machen, die schauen nur deswegen so schön aus, weil wir halt wirklich sehr, sehr große Strukturen aus großer Entfernung sehen. Ja, das ist wirklich, wir sehen halt da Bereiche, die ein paar hundert Lichtjahre groß sind und da summiert sich halt das Zeug, was da drin ist. Aber wenn ich mich da hinstellen würde in so eine Molekülwolke, dann ja, wäre vermutlich irgendwie so da links irgendwie so ein Atom, das vorbeifliegt und ein Kilometer weiter hinten wäre noch ein Atom und das wär's dann. Ja, also da ist halt wirklich sehr, sehr wenig in diesen Wolken. Und das ist wirklich so, wer das lesen möchte, diese Arbeit, man braucht natürlich ein bisschen Grundlagenwissen, aber es ist eine schöne Geschichte, weil auch die, weil wirklich alles drin zusammengefasst ist, der Stand der Dinge zu den Riesenmolekülwolken und auch zur Geschichte der Molekülwolken. Weißt du zufällig, wann das erste Mal diese Riesenmolekülwolken entdeckt worden sind?
Keine Ahnung, ne?
Habe ich mir auch noch nie überlegt gehabt. Natürlich hat man immer schon ist Quatsch, ja, aber man hat schon früher gewusst, dass es eben sowas wie interstellares Medium gibt. Also so mit dem Aufkommen der Radioastronomie hat man festgestellt, dass es da halt irgendwie auch ja so Radiostrahlung gibt aus gewissen Bereichen. Man hat so spektrale Signaturen auch mit anderen Teleskopen gesehen aus Bereichen zwischen den Sternen, weil halt diese Moleküle, die da drum schwirren, auch das eine oder andere Signal abgeben. Und dann hat man aber tatsächlich 1970 ein gewisser Herr Wilson, dessen Vorname mir gerade nicht erinnerlich ist, R.W. was auch immer. Randy Wayne Wilson.
Randy Wayne?
Mir hat nichts anderes gesagt. Ja, was weiß man, wie er geheißen hat. Keiner, irgendwer wird schon wissen. Vielleicht schaue ich es noch nach, aber Wilson auf jeden Fall. Und der hat den J10 Rotationsübergang von Kohlenmonoxid entdeckt.
Das J ist aber kein Vorname.
Nein, in dem Fall nicht.
John.
Nein, da geht's um das, was dir das Radfahren erleichtert, ja, um Drehimpuls. Ja. Wir müssen jetzt nicht im Detail erklären, wie Spektrallinien entstehen. Das ist auch sehr, sehr umfangreich, wenn man es im Detail erklären will. Im Prinzip geht's darum, also normale Spektrallinien, Absorptionslinien entstehen, wenn Licht durch irgendwas durchstrahlt und da ist Zeug drin, also ein bestimmtes Atom, dann absorbiert dieses Atom einen bestimmten Teil des Lichts und der fehlt dann halt nachher. Und der ist charakteristisch für die Art des Atoms. Das sind die normalen Absorptionslinien, gibt aber auch Emissionslinien, die entstehen, wenn man eben ein Molekül hat zum Beispiel und das wird angeregt, indem es Energie von außen aufnimmt, also durch, keine Ahnung, Strahlung von Sternen oder weil es irgendwo dagegen stößt, gegen ein anderes Molekül, nimmt Energie auf und gibt die Energie wieder ab. Und das macht es auch bei einer ganz charakteristischen Strahlung, meistens so im längeren Radiowellenbereich, Mikrowellenbereich. Und dann kann man das sehen. Und dieser J10-Übergang, das ist ein ganz charakteristischer, da geht es eben um ja die Quantisierung der Rotationsenergie. Da geht es wieder um Quantenmechanik, die ja generell sehr verwirrend ist, aber vereinfacht gesagt kann eben so ein Molekül einen Drehimpuls haben, eine gewisse Rotationsenergie. Und man darf sich nicht vorstellen, dass die Dinger wirklich sich im Kreis drehen, aber das ist halt das, was wir jetzt immer vorstellen, wenn wir von Drehimpuls bei Atomen und Molekülen reden. Es geht aber um Quantenmechanik, das heißt, diese Rotationsenergie kann nicht beliebige Werte annehmen, sondern halt nur bestimmte diskrete Schritte, ja, so quantisiert halt, das ist die Quantenmechanik, da kommt das in Quantenmechanik her, das heißt, so ein Molekül kann nur ganz bestimmte Mengen an Energie aufnehmen, die müssen halt genau passen und kann seinen Zustand dann nur in diesen quantisierten Stufen ändern, also Energie 1, Energie 2, Energie 3, Energie 4, aber nichts dazwischen. Ja, und dann kann es natürlich auch nur von, wenn es diese Energie aufgenommen hat und dann wieder abgibt, auch nur in Quantenschritten abgeben. Ja, also kann von Energiestufe 4 auf Energiestufe 3 zurückfallen, aber nicht jetzt irgendwie eine Energie abgeben, die irgendwo dazwischen liegt. Ja, und das sind diese Übergänge und einer dieser Übergang ist eben der, ja, J ist so eine Quantenzahl, mit der man eben Drehimpuls beschreibt und sowas, und dieser Übergang von Kohlenmonoxid, von diesem Zustand 1 auf 0, der hat eine ganz charakteristische Wellenlänge, ich glaube 2,6 Millimeter sind das, und die wurde damals das erste Mal nachgewiesen und tatsächlich im Orion. Im Orion-Nebel nachgewiesen.
Darfst du auch Orion sagen? Ja. Ist vollkommen in Ordnung.
Ja, ich wollte aber Orion sagen. Ja, und da hat man es nachgewiesen und dann ist man dann, ich habe es jetzt nicht im Detail nachverfolgt, obwohl ich das irgendwann wahrscheinlich mal machen werde, wirklich noch rausfinden, wie jetzt diese Entdeckungsgeschichte der Riesenmolekülwolken war, also wie man rausgefunden hat, dass das Wolken sind und dass es große Molekülwolken sind und so weiter. Aber da hat man geschossen, okay, da gibt's anscheinend große Wolken, große Mengen an Molekülen da in dieser Ecke und die wurden dann halt irgendwann mal im Laufe der Zeit so als große Molekülwolken, GMCs, Giant Molecular Clouds bezeichnet. So, das ist so die Entdeckungsgeschichte und in dieser Arbeit haben die jetzt mal alles zusammengefasst, was man weiß. Das werde ich jetzt noch kürzer zusammenfassen, nämlich die Entstehung, also den Lebenszyklus einer Riesenmolekülwolke. Der geht los mit dem interstellaren Medium, also dem Zeug zwischen den Sternen. Das ist sehr, sehr vielfältig. Ja, also das gibt's bei vielen verschiedenen Temperaturen. Das hat unterschiedlichste Dichten. Da gibt's molekulares Gas, ja, also halt wirklich Gas, das halt aus Molekülen besteht. Es gibt atomares Gas, wo halt nur Atome sind. Dieses Gas bewegt sich auch dauernd. Ja, also das heißt, das ist wirklich, sind keine permanenten Strukturen. Auch wenn das immer so ausschaut, wenn wir dann ein Foto vom Orionnebel machen und dann irgendwie 5 Jahre später noch eins machen, dann schaut das ungefähr gleich aus. Ja, aber trotzdem sind das sehr, sehr ja aktive, flüchtige Strukturen, wenn man so will, weil ja da ständig Energie reinkommt. Wie gesagt, da kommt Energie rein von Sternen in der Umgebung, die strahlen da rein, da kommt Sternenwind von denen rein, ab und zu explodiert der Stern. Ja, all das beeinflusst die Verteilung von diesem Gas. Gravitation beeinflusst die Verteilung von diesem Gas und so weiter. Also da gibt es jede Menge Einflüsse, jede Menge Energie, die dafür sorgt, dass eben diese Strukturen, das Gas im interstellaren Medium ständig im Fluss ist, und die Bereiche, wo das interstellare Medium eben besonders dicht ist, das ist eben das, was wir als Riesenmolekülwolke bezeichnen. Und da gibt's auch, wie gesagt, unterschiedliche Strukturen, je nachdem, wie viel Masse so eine Molekülwolke hat, wie die zusammengesetzt ist, weil du wirst dann außen eher so, ja, kleinere, so weniger kältere ist das Wort, das ich gesucht habe, kältere Bereiche haben. Weiter drinnen, da wo die Wolkendichte jetzt schon ein bisschen höher ist, ja, wo das UV-Licht der Sterne außenrum nicht so gut durchkommt, da findest du dann auch die Moleküle. Also weiter außen eher so atomares Gas, weiter innen molekulares Gas. Das sind Moleküle, weil da kommt das UV-Licht nicht durch und UV-Licht zerstört ja Moleküle. Das ist sehr energetische Strahlung. Das heißt, wenn sich da zufällig mal hier ein, sagen wir jetzt mal, ein Kohlenstoff und ein Sauerstoffatom gefunden haben und Kohlenmonoxid bilden, und dann kommt die UV-Strahlung daher und macht Bomm und dann sind schon wieder auseinander. Ja, aber weiter drin in der Wolke, wo die Dichte ein bisschen höher ist, da ist sie ein bisschen abgeschirmt, da passiert es nicht. Und da können halt dann diese größeren, komplexeren Moleküle entstehen. Und ja, irgendwann lösen sich diese Wolken auch wieder auf. Erstmal ist alles ständig im Fluss, dann können da drin natürlich auch sehr viel dichtere Bereiche entstehen. Ja, weil wenn mal eine gewisse kritische Dichte überschritten ist von dem Gas, dann übt es auch eine stärkere Gravitationskraft auf die Umgebung ab. Dann kann die Gravitationskraft dann noch mehr Gas dahin bringen. Dann gibt es noch mehr Chaos da in diesem ganzen Hin- und Hergefließe der Atome und der Moleküle. Und irgendwann passiert das, was halt dann öfter mal passiert, es wird so kompakt, dass ein Stern entsteht. Ja, das heißt, so eine Wolke fragmentiert im Lauf der Zeit zu diversen Sternen und diese Sterne strahlen dann und vertreiben den Rest der Wolke. Das heißt, so eine Wolke hat einen Anfang, nämlich dann, wenn das interstellare Medium ausreichend dicht geworden ist, und ein Ende, nämlich dann, wenn Sterne draus entstanden sind und alles weggepustet haben. Das war in kurzen Worten der Lebenszyklus eines einer Riesenmolekülwolke. Und dann haben sie sich mit diversen offenen Fragen beschäftigt. Was glaubst du denn, könnten offene Fragen sein, was man noch nicht weiß über Riesenmolekülwolken?
Naja, alles, wo es ins Detail geht, oder?
Das ist immer eine blöde Antwort, Herr Stadt. Im Detail weiß man immer nie Bescheid.
Naja, man weiß ungefähr die Struktur, man kennt die Struktur, Dings, atomares Gas außen, molekulares Gas innen, irgendwie so. Aber wie genau der Übergang ist vielleicht, oder wo Kerne, ne, da sind und wie das dann funktioniert mit der Sternentstehung im Detail und so, ne? Vielleicht.
Ja, also, tatsächlich fangen die noch ein bisschen weiter unten an oder mit den offenen Fragen. Also ein ganzes Unterkapitel in dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ist eine Riesenmolekülwolke ein Ding? Also ist a GMC an Entity? Ich weiß nicht, wie man Entity in dem Kontext am besten übersetzt.
Eine Entität, sagt man doch auf Deutsch auch.
Ja, oder? Aber wenn man nicht weiß, was Entity heißt.
Eine Einheit?
Ja, ich hätte Ding gesagt.
Ein Ding, ja.
Mhm. Ein Gebilde. Schau sogar, das Wörterbuch
ein hat Gebilde. Auch Ding. Also
Wesen, Einheit, Gebilde, Ding, Gesamtheit, Objekt, Dasein, Entität. Ja. Mhm. Gut. Aber ja, die wollen da jetzt nicht irgendwie hochphilosophisch spekulieren, sondern die gehen wirklich davon aus, dass dadurch, dass eben diese Riesenmolekülwolken so dynamisch sind, dass dem wirklich alles im Fluss ist, ist es unklar, schreiben sie, ob es wirklich so eine physikalisch motivierte Definition geben kann für das Ding. Ja, obwohl natürlich in der Forschung selbst werden die halt als ja Entitäten, als Einheit, als Dinge betrachtet. Also wir sagen halt, der Orionnebel, die, keine Ahnung, was gibt's noch, wie heißen denn die alle noch?
Ja, was suchst du aus? Es gibt tausende. Adlernebel, ja, Farinernebel, ja, I don't know what.
Ja, also die werden halt so behandelt, als wären die tatsächlich Einheiten, aber sie sagen halt, ja, es kommt halt auch drauf an, wie man schaut, ja, je nachdem, weil du musst halt auch schauen, ob du jetzt zum Beispiel mit dem Kohlenmonoxidauge hinschaust, ja, also ob du jetzt dein Teleskop jetzt, der vereinfacht gesagt, der Filter drüber liegt, der halt nur die Emission von Kohlenmonoxid sieht, ja, weil da sagen sie zum Beispiel, sie haben das auch wieder am Teil von, Beispiel von Orion A, das ist so ein Unterkomplex vom Orionnebel, untersucht, also wenn du da ein Bild im Licht der Kohlenmonoxid-Emission machst, dann kriegst du schon eine sehr klar definierte Grenze, wo du halt diese spezielle Wolke von den anderen Wolken in der Umgebung unterscheiden kannst. Ja, wenn du jetzt irgendwelche Staubemissionslinien zum Beispiel nimmst oder sowas, dann wird das schon alles sehr, sehr ja weniger abgegrenzt. Ja, das heißt, da ist es dann schwieriger, oft das vom interstellaren Medium abzugrenzen. Das heißt, es ist tatsächlich, man kann bestimmte Grenzen angeben, bestimmte ja, Kriterien angeben, wo ich sage, wenn ich mit dem hinschaue, dann ist bei der Dichte ist es die Wolke, bei der Dichte ist es nicht die Wolke, aber es ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, da ist das Ding fertig. Sie sagen,
ja, weil das halt alles miteinander zusammenhängt, ja. Und im Endeffekt sind das alles quasi Detailbereiche der gigantischen Staub- und Gasscheibe der Milchstraße.
Genau, also sie sagen dann auch in der Zusammenfassung von diesem Teil der Arbeit, dass man die Riesenmolekülwolken nicht als gut definiertes Set von unterschiedlichen Einheiten betrachten soll. Ja, weil halt die, dass man die Eigenschaften von solchen Wolken immer im Kontext der Art und Weise, wie man sie beobachtet hat, interpretieren muss. Ja, man muss immer die schauen, was habe ich mir genau angeschaut von dieser Wolke, und in dem Kontext kann man sagen, was jetzt da die Wolke ist und was nicht.
Ja, sagen wir, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, obwohl beides Obst ist.
Genau. Dann habe ich noch, da steht sehr, sehr viel drin, ich kann jetzt nicht alles da wiedergeben.
Ich habe mir noch gedacht, zum Thema Orionnebel ist vielleicht auch interessant, dass Leute eine Vorstellung bekommen davon, weil den kennt man ja, den sichtbaren Teil des Orionnebels. Und das ist ja nur quasi die Spitze des Eisbergs. Wenn wir von dieser Orion Molekülwolke sprechen oder man sagt dann eben sogar Molekülwolkenkomplex, weil es eben nicht so einfach ist, das als einzelne Entität zu definieren. Das ist ein riesiger Bereich. Wenn ihr euch das Sternbild Orion vorstellt vor eurem geistigen Auge, dann ist der Orionnebel, der im sichtbaren Licht leuchtet, ja, weil dort gerade viele neue Sterne entstehen und die das Gas zum Leuchten bringen. Das ist ja der mittlere Lichtpunkt von dem Schwert vom Orion, also quasi so fast so klein wie ein Stern aussieht für unsere Augen, ja. Ein kleiner Bereich nur. Und die ganze Orion-Molekülwolke oder die Teile davon, die ziehen sich quer durch das gesamte Sternbild, um das gesamte Sternbild Orion herum. Da gibt's dann diese Bögen, wo einer irgendwie bei den Füßen unten vorbeigeht und ein anderer oben über den Schultern, über Peter Geuzer irgendwie. Also diese Molekülwolke, die ganze, ist wirklich gigantisch. Ja? Und dieser Orionnebel ist nur, das Sichtbare ist nur ein mini, mini kleiner Bereich davon.
Genau, drum heißen diese Riesenmolekülwolken ja auch immer nach Sternbildern, also es heißt viel nach den Sternbildern, meistens halt, weil es halt dort zu finden ist, am Himmel in dem Sternbild, aber die heißen unter anderem auch so, weil sie halt wirklich ja meistens die ganze Konstellation abdecken. Ja, also der Orionnebel oder der Orion-Molekülwolkenkomplex ist halt, ja, der dort beim ganzen Orion. Es gibt den Taurus, die Taurus Molecular Cloud, also die Stier Molekülwolke, ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Namen hat oder nicht, aber die Perseus-Molekülwolke. Also wenn man sich das anschaut auf so einer Karte, gibt es auf der englischen Wikipedia-Seite, zu der Dings kann ich mal verlinken, da gibt es eine Karte, wo du wirklich diese Molekülwolken siehst, so über den Himmel, und das ist ja, das schaut aus wie eine Landkarte, wo halt dann überall Wald und Felder sind, und das ist jetzt nicht wie da ist so ein kleines Fleckchen Wolke, da ist so ein kleines Fleckchen Wolke, sondern das schaut mehr so aus, ja, das ist halt einfach, ja, da zieht sich einmal quer über den Himmel die verschiedenen Wolken. Also das ist wirklich, da gibt's ja in der Ebene, das wirst du genauer erklären können, warum das so ist, in der galaktischen Ebene ist, also in der, wenn man sich die Milchstraße als Scheibe vorstellt, in der Ebene dieser Scheibe, genau da ziehen sich diese Molekülwolken herum in so einer Art Ring um das Zentrum der Milchstraße. Also die sind da wirklich, ja, groß verteilt, das ist nichts Seltenes, so eine Molekülwolke, sondern die sind wirklich, überdecken große Bereiche des Himmels.
Genau, und das ist diese Staubscheibe. Die Staubscheibe ist ja noch dünner und flacher als die Sternenscheibe, weil der Staub oder diese gigantischen Wolken quasi eher oder leichter ihre eigene zusätzliche Bewegungsenergie, die sie vielleicht haben oder gehabt haben, abgeben können, leichter als Sterne. Ne? Sterne haben immer eine gewisse Eigenbewegung, die auch quasi nicht nur in der Scheibe rundherum geht, sondern rauf und runter. Die pendeln immer so ein bisschen. Aber dieser Staub, der konzentriert sich eben durch seine physikalischen Eigenschaften, dadurch, dass er quasi aneinander reiben kann und so die Energie abgeben kann, konzentriert sich der wirklich sehr, sehr flach, ja, in dieser großen Staubscheibe. Und diese Molekülwolken, die sind dann halt schon dann so die dichteren Klumpen quasi dieser großen Staubscheibe, die mehr oder weniger aber dann doch zusammenhängen, ja. Ja. Schon cool, wenn man sich das so vorstellt, diese riesigen Gebiete. Und ich finde es ja auch super, die riesigen Molekülwolken, weil es da eben die besten Bilder gibt, also abgesehen von den Galaxien natürlich. Es ist die super beeindruckenden Bilder und die Bilder, die Leute dann im Planetarium auch oft sehen wollen, die Pillars of Creation zum Beispiel, ja, oder der Mystic Mountain, das ist diese berühmten
Adlernebel-Bilder.
Der Adlernebel, genau. Und die Pillars of Creation sind, glaube ich, im Adlernebel. Naja.
Doch, sind sie.
Genau. Und das sind quasi die Spitzen, diese Filamente, die aus diesen riesigen Wolken wie Finger herausstehen. Und die hat das Hubble oft, also man kann das ganze Ding als Gesamtheit quasi ablichten, oder man kann wenn man ein großes, gutes Teleskop hat, dann auch auf die Einzelstrukturen hineinzoomen, je nachdem, welches Instrument mit welchem Blickfeld man dann auch verwendet. Und dann hat das Hubble eben diese ganzen super spektakulären Bilder geschossen von diesen Filamenten dieser großen, gigantischen Molekülwolken.
Ja, also die habt ihr alle schon mal gesehen, diese Bilder, die sind wirklich beeindruckend. Aber nachdem du jetzt so lange und so schön erzählt hast, wie beeindruckend und wunderbar und toll diese Wolken sind, kommen wir noch zum letzten Teil aus der Arbeit, die ich mir rausgesucht habe, nämlich der Frage, wie man sie kaputt macht, diese Riesenmolekülwolken. Es geht um die Destruction of GMCs. Also was führt dazu, dass die kaputt gehen?
Naja, sie werden in Sterne, sie setzen sich selber in Sterne um, oder? Und dann werden sie auseinandergeblasen von den Winden dieser jungen, neu entstandenen Sterne.
Das ist die Frage, ja. Also es geht erstmal, sagen Sie das von den Beobachtungen her, dass die typische Lebenszeit so bei 10 bis 30 Millionen Jahren liegt von so einer Riesenmolekülwolke, was Sie aus den Beobachtungen ableiten können, was deutlich kürzer ist als die, ja, wie soll man sagen, Depletion Time, also die Zeit, die halt tatsächlich so eine Wolke bräuchte, wenn da so der Stern reinleuchtet, bis er sich aufgelöst hat und bis er so evaporiert ist.
Okay.
Das heißt, wenn die weniger lang leben, als sie es eigentlich sollten, dann muss es Prozesse geben, die dafür sorgen, dass sie früher zu Ende gehen. Ja, die Beobachtungen legen nahe, dass die Riesenmolekülwolken so 10 bis 30 Millionen Jahre lang leben. Und das ist wesentlich kürzer als die Zeit, die es brauchen würde, bis das ganze Material aus dieser Wolke in Sterne umgewandelt worden ist. Mhm. Das heißt, das Ende so einer Wolke besteht nicht darin, dass irgendwann mal alles aus der Wolke Stern geworden ist. Also nicht erst dann am Ende, wenn das ganze Gas der Wolke in Sterne umgewandelt worden ist.
Na klar, sie wird ja vorher schon durch die Strahlung der jungen, neu entstandenen Sterne, durch die UV-Strahlung dann auch irgendwie zerbröselt, ne?
Ja, genau, das ist ein Mechanismus. Es gibt aber unterschiedliche Mechanismen und die haben sie hier alle aufgezählt und untersucht. Und eins sind schöne Kapitelüberschriften, ja, also wenn man die im Original liest. Also sie fangen an mit Destruction by External Stress.
Ja, das Gefühl haben wir alle ab und zu, oder?
Ja, also was ist jetzt im Kontext einer Riesenmolekülwolke ein externer Stress? Die turbulente Bewegung des Gases vom interstellaren Medium. Das heißt, wie gesagt, wenn man das auf längeren Zeitskalen betrachtet.
Eine sich drehende Galaxie zum Beispiel, ne? In der man sich befindet.
Wieder ein englisches Fachwort, Increased Background Galactic Shear. Also, ja.
Ja.
Die Galaxie dreht sich und das Ganze bewegt sich und dann.
Und es dreht sich nicht wie ein Wagenrad, quasi starr, sondern unterschiedlich schnell an unterschiedlichen Radien. Also das Material neben dir bewegt sich vielleicht ein bisschen schneller und das neben dir auf der anderen Seite ein bisschen langsamer und dann kriegst du einfach,
Genau, also Gas geht dann von Spiralarmen in die Regionen zwischen den Spiralarmen und all das, ja, erzeugt halt so ein turbulentes Hin- und Hergefließe und das kann durchaus dann auch so eine Molekülwolke ein bisschen, ja, an den Rändern ausfransen, stressen, auflösen. Das ist ein Mechanismus, den sie haben. Dann kommen die Stellar Feedback Mechanismen, das sind die, die du schon angesprochen hast. Also all das, was dann ein Stern machen kann mit so einer Wolke. Also zum Beispiel erstmal Jets und andere Arten von Ausfluss, das klingt so grauslich, aber also alles das, was Outflow, Wide Angle Outflow steht hier. Ja, also ja. Das alles, was so ein Stern halt dann quasi abseits von Strahlung ins All hinausschmeißt, weil der schmeißt ja auch ganz viele Teilchen bis in seine Atmosphäre, Sternwinde und so weiter, je nachdem, wie stark das ist, kann es dann halt wirklich so ein regelrechter Jet sein, der daraus schießt an Material und anderes Zeug. Das trifft dann natürlich auf die Wolke und kann die auflösen. Dann gibt's natürlich die, was ich schon angesprochen habe, die Ultraviolettstrahlung, ja, also wirklich die extreme Ultraviolettstrahlung, die nicht ganz so extreme Ultraviolettstrahlung, optische Strahlung kann auch schon ausreichen. Die macht nicht nur die Moleküle kaputt, sondern ja, die schmeißt halt da auch Energie rein und kann auch tatsächlich einfach nur anschieben, ja, also einfach durch Strahlungsdruck, ja,
das rausschieben.
Auseinandertraben, ja. Dann
und da gibt's auch wunderbare Bilder von diesen Prozessen in Action. Das sind diese Herbie Caro Objekte.
Genau.
Die jungen Sterne mit ihren Jets und Dingen. Und da hat das Hubble auch einige wirklich großartige Dinge fotografiert. Und wenn man das auf Wikipedia sucht, findet man es ganz leicht.
Ganz genau, ja. Da habe ich schon ein paar Bilder gesehen. Das war quasi der direkte Weg. Es geht auch indirekt. Also wenn, da ist ja auch Staub drin in diesen Wolken. Es sind ja nicht nur Moleküle, sondern irgendwie auch so Staubteilchen und so anderes Zeug. Und ja, der kann aufgewärmt werden, der wird aufgewärmt durch die Strahlung der Sterne und der, wenn er aufgewärmt ist, dann gibt er die Wärme wieder ab. Das heißt, der erzeugt Infrarotstrahlung, dieser Staub, und der kann die Infrarotstrahlung vom aufgeheizten Staub, kann auch wegschieben. Das kann passieren. Dann natürlich kannst dann, wenn du einen sehr starken Sternenwind hast, dann kannst du so Schockfronten kriegen und irgendwie High-Pressure-Bubbles, sagen sie im Medium. Also das sind dann eher so, ja, ein bisschen dickere, turbulente, hydrodynamische Prozesse in diesen Wolken, die dazu führen, dass sich so bestimmte Zonen auflösen. Und dann gibt es natürlich noch Supernova-Explosionen, die halt dann so auf einen Schlag alles wegpusten. Und das haben sie sich alles angeschaut, einerseits halt aus Beobachtungsdaten, andererseits mit theoretischen Modellen, und kommen zu dem Schluss, dass der Hauptmechanismus für die Zerstörung von Riesenmolekülwolken die Photoevaporation ist.
Mhm.
Also das ganz simple Prozedere, wenn du mit ausreichend Energie, ausreichend energetischen Photonen auf andere Atome draufheizt, dann werden die schnell genug, dass sie sich hier aus dem gravitativen anderen Einflussbereich ja verschüssen können, die es da gibt. Also das kennen wir auch von Planetenatmosphären. Also wenn du einen Planet hast zum Beispiel, der ganz nah am Stern dran ist, dann wird durch die Strahlung des Sterns, haben die Moleküle so viel Energie, dass sie sich so schnell bewegen, dass sie halt einfach nicht mehr von der Gravitationskraft des Planeten festgehalten werden, und dann evaporiert dir deine Atmosphäre ins Weltall hinaus. Und genauso ist es bei den Molekülwolken. Da heizen die Sterne so stark rein, dass diese Moleküle sich halt so schnell bewegen, dass sie sich dann halt, ja, dass die Wolke sich dann irgendwie auflöst.
Mhm. Und man sieht das auch sehr schön bei jungen Sternhaufen, wie zum Beispiel den Plejaden, die sich ja dann quasi gerade schon von ihrer Wolke gelöst haben oder sie schon evaporiert haben, und man gerade noch so die letzten Fetzchen von diesen Wolken da um die jungen Sterne herumschweben sieht. Ja, das ist dann, die Plejaden sind, glaube ich, so 50 Millionen Jahre alt.
Grob, so. X Millionen Jahre. Also irgendwie.
Genau, ein paar Dutzend, sagen wir mal. Also das ist dann halt quasi gerade schon die, nach der Zeit, nach diesen paar 10, 20 Millionen Jahren, die es gebraucht hat oder die es durchschnittlich braucht für so eine Molekülwolke, um sich aufzulösen, ne?
Genau, also
dann
das
sind die Sterne frei und man kann sie sehen.
Ja, also das ist der Hauptmechanismus. Wie gesagt, die anderen Mechanismen sind ja nicht unwichtig, aber der Hauptmechanismus, wie solche Molekülwolken sich auflösen, ist eben tatsächlich diese Photoevaporation. Und dann noch ein letzter Punkt, ein vorletzter Punkt eigentlich, aber der letzte eigentliche Punkt aus der Arbeit, hat das schöne Unterkapitel, der Titel des entsprechenden Unterkapitels ist sehr schön und lautet Lifetime Accomplishment. Also es geht quasi so wieder wie beim Oscar, der Preis fürs Lebenswerk. In dem Fall geht's um die Frage, was schafft so eine Riesenmolekülwolke über ihre ganze Lebenszeit? Also die Frage, wie viel Masse, also wie viel Prozent der gesamten Wolkenmasse wird tatsächlich am Ende zu Sternen?
Mhm.
Hast du da eine Idee?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein kleiner Prozentsatz, 10%?
Hui. Tatsächlich haben sie es auch hier wieder sowohl Beobachtungsdaten als auch theoretische Modellierungen benutzt, um das sich anzuschauen. Und aus den Beobachtungsdaten, das waren so Surveys von Galaxien in unserer Umgebung, kommen sie auf 2 bis 10%. Und aus der
Sie haben mich nicht umsonst studieren lassen.
Und aus der Theorie kommen sie auf ungefähr 10%.
Ja, na, bin ich froh. Richtige Zahl gesagt.
Ja, aber sie kommen dann eben auch zu dem Schluss, dass es tatsächlich das noch einer der Punkte ist, wo man sich sowohl von der Beobachtung als auch von der Theorie her sehr unsicher ist. Also das sind halt die Zahlen, die da rauskommen, aber da sind so viele Prozesse involviert, die man tatsächlich noch nicht im Detail verstanden hat, dass man da eben ja diese Zahlen zwar angeben kann, aber wenn man ehrlich ist, nicht allzu viel Vertrauen in die Zahlen setzen sollte. Also das gehört zu den Punkten, die tatsächlich noch erforscht werden müssen, und deswegen endet dieses Paper dann auch mit einer kurzen Übersicht über die diversen Teleskope, Instrumente, Suchprogramme, mit denen in Zukunft diese Fragen der Riesenmolekülwolken beantwortet werden sollen sie. Und wäre jetzt zu technisch, die alle aufzuzählen. Also ich habe hier das James-Webb-Teleskop natürlich, das macht auch das macht alles. Dann wird am ELT, das Extremely Large Telescope, das in den nächsten Jahren fertig wird, dieses Teil in Chile mit einem 40 Meter großen Spiegel, dieses gigantische Teleskop wird natürlich auch entsprechende Instrumente bekommen. Und da musste ich eins raussuchen, wegen der Akronyme, über die wir ja schon gesprochen haben. Weißt du zufällig, wie das entsprechende, wie heißt das, Integralfeldspektrograph, also ja, das Instrument, mit dem man sowas untersucht, ja, wie das Vorgängerinstrument, also das, was jetzt am VLT, am Very Large Teleskop, drauf ist, wie das heißt?
Ah, nein, das müssen die Feierlichkeiten der letzten Nacht ersetzt haben, das, in meinem Gehirn.
Das ist der Spectrograph for Integral Field Observations in the Near Infrared. Und wenn du jetzt noch schaffst, das Akronym zu rekonstruieren, Spectrograph, also der Spektrograph für Integralfeldbeobachtungen im nahen Infrarot. Spectrograph for Integral Field Observations in the Near Infrared. Sinfonie.
Sinfonie, natürlich. Oh Gott, ich habe mit dem Instrument gearbeitet.
Gut. Ja, also Sinfonie ist quasi der Vorgänger, und es schreibt sich wie Sinfonie, nur halt mit...
Es schreibt sich so, wie ein Kind Symphonie schreiben würde.
Genau, S-I-N-F-O-N-I. Also es fehlt für die korrekte deutsche Schreibweise, also wird auch das E hinten dran fehlen, aber es heißt eben Sinfonie. So, das war jetzt eben gesagt, es gibt das Instrument.
Tolles Instrument.
Ja, es gibt es, das ist toll, und es hängt am VLT, aber das noch größere Teleskop, das ELT, das braucht eben auch so ein Teil, und das bekommt es auch, und jetzt darfst du raten, wie das heißen wird. Soll ich dir wieder den vollen Namen vorlesen?
E-Sinfonie.
Ja, das wäre unoriginell. Nein, es ist das oder der High Angular Resolution Monolithic Optical and Near Infrared Integral Field Spectrograph.
Harmonie.
Harmonie, genau. Und auch wieder Harmonie in der Kinderrechtschreibung. Harmonie, so wie auf Deutsch, nur ohne E hinten dran.
Schön.
Also Sinfonie.
Jetzt habe ich mich aber angestrengt. Jetzt muss ich eine kurze Pause machen.
Ja. Also Sinfonie wird von Harmonie abgelöst. Ich verlinke gerne auch nochmal die Seite von der ESO, weil man kann sich immer schwer vorstellen, was es heißt, wenn ein Instrument an so einem Teleskop dran hängt. Das kann ein kleines Kastel sein, aber teilweise sind diese Instrumente irgendwie gigantische 2, 3, 4 Meter hohe Tanks mit irgendwelchen Sachen drin. Und auf der Homepage vom ELT sieht man so ein Modell von Harmonie, und das ist im Wesentlichen, ja, das ist ein Gebäude, kann man sagen. Also das ist schon ein...
Naja, das ELT selber ist halt auch...
Das ELT, das ist
ein Gebäude.
Aber das ist so ein zweistöckiges Ding. Also da gehen Treppen 2 Stockwerke hoch. Da ist auch so eine kleiner Mensch hier eingebaut. Also das ist schon, also anderswo wird man sagen, okay, wir haben jetzt hier so eine Fabrik gebaut, und das ist die jetzt. Und da ist es halt das Harmonie-Instrument vom ELT. Also das ist schon ein großes Teil. Und das wird hoffentlich, ja, coole Sachen aufnehmen. Die Seite ist wirklich gut. Also da sieht man auch einen Vergleich, was Sinfonie quasi für Beobachtungen machen wird, und dann so Renderings, wie es Harmonie machen wird. Und das ist ja deutlich.
Muss ich mir mal anschauen. Ich bin jetzt ja total nur auf James Webb irgendwie fokussiert gewesen die ganze Zeit, aber das ELT kommt ja auch bald.
Durch die NASA-PR-Propaganda voll erwischt. Aber
haben sie, ja.
Die gute alte europäische Teleskope, die dann Ja, also ILT, das wird gebaut. Die sind mit dem Fundament schon fertig. Der Keller ist schon fertig. Jetzt wird das Gebäude selbst gebaut. Also gibt's auch, kann man sich auch, wenn ich es noch finde, verlinke ich es auch. Da gibt's auch immer schöne Baustellenfotos. Das sind auch, wer gerne Baustellen mag. Ja, das ist eine wirklich große, beeindruckende Baustelle.
Bagger.
Ja. Und da kann man sich auch anschauen. Also das wird in den nächsten Jahren fertig sein. Also Ende des Jahrzehnts auf jeden Fall. Sonst fertig sein.
Ende des Jahrzehnts,
ja. Und dann
dauert noch ein bisschen. Aber gut. Aber dieses Integral Field Ding ist ja auch extrem cool. Ne? Was das macht, ist, dass es quasi es macht ein Bild, aber statt dass es einzelne Bildpunkte hat, die dann zu einem Bild, das man sieht, zusammengefügt werden, ist jeder Pixel ein Spektrum. Also du hast über ein ganzes Bild mit Breite und Höhe ein kleines Spektrum nach dem anderen. Das heißt, du kannst von deinem ganzen Bildfeld die Bewegungsinformation, die chemische Zusammensetzung, all das, was man aus einem Spektrum rauskriegt, quasi super aufgelöst rekonstruieren, und das ist schon ziemlich, ziemlich geil.
Ja, also wir hoffen auf ziemlich, ziemlich geile Bilder, die wir dann kriegen werden, wenn ILT und Harmony weitermachen. Ja, und wie gesagt, ja, also wer mehr wissen will zu dem Thema, da gibt's noch, wie gesagt, kann dieses Paper gern mal lesen. Aber für den Einstieg reicht wahrscheinlich auch, wenn man sich mal so die Wikipedia-Seiten zu Molekülwolken anschaut. Da kriegt man auf jeden Fall schöne Bilder, die man sich anschauen kann. Ich verlinke dann auch ein bisschen was dazu. Und ja, also das sind halt, da gibt's halt immer coole Geschichten drüber zu erzählen. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter erzählen, über was man da jetzt konkret, also wirklich an aktueller Forschung da stattfindet, weil wenn wir so Molekülwolken sagen, dann, ich habe ja vorhin Kohlenmonoxid, das ist ein relativ langweiliges Molekül, das ist halt wie ein Kohlenstoff und ein Sauerstoff, der dranhängt. Aber wir haben ja im Weltall schon, ja, absurd komplexe Moleküle entdeckt, wo man sich denkt, das kann da doch gar nicht rumfliegen, ja, alles, ja, also.
Und jede Menge Alkohol.
Zum Beispiel ist auch, wie gesagt, Alkoholmoleküle sind da rum, aber wirklich, also es gibt auch, in der Wikipedia gibt's alles, es gibt auf der englischen Wikipedia eine Liste von interstellaren und zirkumstellaren Moleküle, also alle Liste von Molekülen geordnet nach Anzahl der Atome, ja. Also, wie gesagt, 43 Stück mit zwei Atomsorten, ja, da ist irgendwie alles drin hier, Stickoxid, ist da noch drin, molekularer Sauerstoff, Schwefelmonoxid und so weiter. Und dann geht's halt mit den drei atomigen Molekülen, da ist im Kohlendioxid zum Beispiel ist drinnen, Wasser logischerweise, ich glaube das häufigste Molekül nach molekularem Wasserstoff, oder? Bin mir gar nicht sicher. Sehr häufig auf jeden Fall ist Wasser im Weltall, also als Molekül. Ja, da kommen die vier atomigen und so
weiter. Ich glaube CO ist schon nochmal... Naja, egal, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Es geht tatsächlich bis runter zu, ja, 10 und mehr Atomen. Ja, also wir haben da Zeug gefunden wie, ich weiß nicht, da müssen wir jetzt wirklich irgendwie Chemie studiert haben, um zu wissen, was das alles ist. Also hier zum Beispiel NH2CH2CH2OH, das ist Ethanolamin, Monoethanolamin. Ich habe keine Ahnung, was man mit dem Zeug macht und warum es da ist, aber es schwirrt auch im Weltraum rum.
Klingt so, als würde man damit irgendwie... die Küche putzen können.
Eine schwer entzündbare Flüssigkeit aus der Stoffgruppe der Aminoalkohole. Wird verwendet als Ersatz für Natronlauge im Backofenreinigern.
Na bitte. I'm on fire today.
Ja, aber auch als Absorptionsmittel für Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff beim Direct Air Capture Verfahren in Atom-U-Booten. Also vielfältig einsetzbar, der Stoff.
Das mache ich eher seltener.
Ja, also auch solche absurden Moleküle schwirren da draußen rum. Und wie gesagt, das ist auch halt alles dazwischen, eben wie Alkohol und ich glaube Ameisensäure und natürlich auch ganz interessante biologische Moleküle. Ja, also das sind dann immer so Schlagzeilen, wo man so leicht, wenn man nicht genau weiß, worum es geht, aber so leicht verwirrt sein kann, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, hier Proteine im Weltall entdeckt oder irgendwie sowas, ja, oder Aminosäuren im Weltall entdeckt, wo man sich denkt, das ist doch was Lebendiges, stimmt nicht ganz, weil es halt zwar ein wichtiges Teil von Leben ist, diese Moleküle, aber eben nicht selbst lebendig sind. Eine ganz aktuelle oder eine der aktuellsten Arbeiten zum Thema, da hat man C2H5CONH2 entdeckt in einer Wolke, in der Sagittarius B2 Molekülwolke. Und zwar ist das Propionamid. Das ist ein Ding, also ein Peptid-ähnliches Molekül, das so, ja, wichtig ist, es macht so die Brücken zwischen Aminosäuren. Ja, also du brauchst Aminosäuren, Aminosäuren verbinden sich und bilden Proteine. Und Proteine sind im Wesentlichen das, auf dem Leben läuft. Ja, also Leben besteht aus Proteinen und aus der Wechselwirkung von Proteinen. Und diese Bindungen zwischen den Aminosäuren, die brauchen halt jetzt ganz biologisch simpel gesagt, die brauchen eben unter anderem solche Stoffe wie dieses Propionamid. Und das hat man jetzt tatsächlich vermutlich auch im Weltall gefunden. Und das ist natürlich alles interessant. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie da ja so DNA durchs All spiralisiert oder sowas. Aber das heißt, dass eben diese ganzen komplexen Moleküle, die die Vorstufe, die Bausteine des Lebens sind, dass die alle schon, nicht alle, aber sehr, sehr viele, die wir schon entdeckt haben, davon schon in diesen Wolken im Weltall sich bilden. Das heißt, da braucht es jetzt gar keinen Planeten, auf dem wir sich bilden. Die bilden sich da in diesen Wolken, aus denen später Sterne und Planeten entstehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass alle Planeten schon mit einer gewissen Menge an Bausteinen von lebensrelevanten Molekülen ausgestattet sind. Mhm. Was durchaus eine interessante Information ist.
Ja, voll. Das macht's ja dann noch wahrscheinlicher, ja, das Ding mit den Aliens.
Ne? Genau. Und drum ist unter anderem die Erforschung von Riesenmolekülwolken so interessant.
Schaut euch die schönen Bilder an.
Genau.
Ja, super Geschichte. Vielen Dank.
Und es gibt auch Fragen. Wir haben tatsächlich jede Menge Fragen aus der Hörerschaft bekommen, wie immer. Aber wir haben nicht die Zeit, um sie alle zu beantworten. Darum habe ich ein paar rausgesucht, die ja mehr oder weniger zu dem Thema passen oder sonst irgendwie interessant sind. Die erste ist eine Frage von Wiebke und die wollte wissen, ob wir ein Lieblingsakronym haben, welches Akronym wir am peinlichsten, beklopptesten finden, ob du schon mal selbst ein Akronym für irgendwas entworfen hast.
Naja, es gibt ja da diese Geschichte mit den Copper-Nanotubes. Das hast du schon. Nicht ganz jugendfrei. Das ist halt einfach nur so lustig, weil das für englischsprachige Leserinnen es ist sehr witzig, die Reaktion auf den Gesichtern auch mitzukriegen, weil das ist halt irgendwie so richtig, dieses Akronym ist halt so richtig, richtig arg. Das ist halt so das richtig arge Schimpfwort. Und dann kriegen sie ein kindliches, verschmitztes Lächeln und gemischt mit einem doch leicht schockierten und ungläubigen Ausdruck auf ihrem Gesicht. Und das ist nice. Habe ich selbst ein Akronym entworfen? Nein. Also schon öfter darüber nachgedacht, wie man denn ein Teleskop oder ein Projekt nennen könnte oder so mit Leuten spätabends im Pub. kein Akronym, das es in die Realität geschafft hätte. Was mit dir?
Ja, also ich habe tatsächlich ein Lieblingsakronym, ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, mein Lieblingsakronym ist auch das bekloppteste, peinlichste. Also es gibt so viele, also das Lieblings schwer zu finden, aber ich fand halt das immer sehr, sehr bescheuert, dass sie bei der Geschichte mit der dunklen Materie einerseits Machos und andererseits Wimps haben.
Ja.
Das ist so, einerseits ist es eh irgendwie cool, andererseits ist es halt dann so extrem gewollt, dass man immer sich fragt, ja, wer war da zuerst da mit der Idee? Wer hat da gedacht, ach, das machen wir jetzt auch? Und das Beste ist, es gibt ja nicht nur WIMPs, also Schwächlinge, Weak Interactive Massive Particles, als mögliche Quelle der dunklen Materie, und die Machos, die Massive Compact Halo Objects, also sowas wie dunkle schwarze Löcher, Planeten und so weiter, also keine Teilchen, sondern andere, sondern es gibt noch eine dritte Hypothese, durch die ich auf Zufall gestoßen bin bei einer Recherche. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar sind das, ich lese dir wieder vor, was es heißt. Und du darfst dann wieder überlegen, wie es da reinpasst.
Schon wieder denken. Ja, okay.
Das sind Robust Associations of Massive Baryonic Objects.
Oh, gut, das war leicht. Rambos.
Genau, es gibt auch noch Rambos.
Ja. Die habe ich noch nie gehört.
Ja, es ist tatsächlich, also es haben irgendwie hier Ben Moore und Joseph Silk haben das sich überlegt. Ich glaube, das war so in den 90ern rum. Mhm. Und da geht's halt darum, dass quasi die dunkle Materie einfach halt große Haufen sind, vereinfacht gesagt. Ja, also nicht jetzt irgendwie so wie bei der Macho-Hypothese, dass dann einfach irgendwo überall ja einfach große Objekte rumschwirren, die dunkel sind und wir deswegen nicht sehen können, sondern nur die Gravitationskraft spüren, also eben schwarze Löcher, Planeten, also alles Zeug, das nicht leuchtet. Das ist die Macho-Hypothese und dann haben, nachdem die sich weitestgehend nicht herausgestellt hat, als nicht richtig herausgestellt hat, nicht bestätigt werden konnte, haben sich eben die beiden in den 1990er Jahren gedacht, okay, na, vielleicht sind das jetzt irgendwie nicht überall verteilte einzelgroße Objekte, sondern so große Haufen von Objekten. Ja, so dunkle Haufen. Wenn man so will.
Und, klingt verlockend.
Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die, das Wort Rambo sich, ist was, das war Backronym, also wo sie gedacht haben, wir nennen das Rambo und dann schauen wir, ja, wie wir das machen können. Ja. Hat sie aber nicht bestätigt. Also man hat noch nichts gefunden, was irgendwie einem Rambo gleichkommt.
Da bin ich froh.
Und ja, ich habe tatsächlich noch kein Akronym, also kein offizielles Akronym für irgendwas entwerfen müssen. Bis jetzt, glaube ich. Nee. Ja, aber könnt ihr irgendwie, könnt ihr mal so einen Akronym-Bastel-Wettbewerb einführen?
Schickt uns eure Vorschläge.
Müsst überlegen,
welches Akronym braucht die Astronomie noch?
Wir müssen ein Objekt entwerfen und das dann irgendwie akronymisieren, aber ja, das arbeiten wir noch aus. So, dann kommt eine Frage von Thomas. Thomas fragt was über die Relativitätstheorie und sagt, für das Licht, aus der Perspektive des Lichts, müssten sich doch alle Entfernungen relativistisch auf Null verkürzen. Eigentlich sollte dann auch keine Zeit für das Licht selbst vergehen, da alle Strecken ohne Verzögerung zurückgelegt werden können. Ja, also das ist das, was Thomas sich überlegt hat. Wir wissen, dass Licht sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und dass die Zeit für einen Beobachter und eine Beobachterin sich umso langsamer vergeht, je schneller man sich bewegt. Das ist bestätigt im Experiment durch die Relativitätstheorie. Also je schneller du bist, desto langsamer vergeht für dich die Zeit. Und wenn du so schnell bist, wie es halt nur geht, dann vergeht für dich überhaupt keine Zeit mehr. Das ist das, was die Relativitätstheorie sagt. Und die Frage, die er hat, ist, ob diese Tatsache, dass quasi für Licht keine Zeit vergeht, nicht zu einer paradoxen Situation führt, weil ein Lichtstrahl aus Sicht der Umgebung doch viel länger braucht und auch noch abgelenkt werden kann. Also ihm ist unklar, wie es sein kann, dass für Licht keine Zeit vergeht und für alles andere schon. Hast du da eine gute Antwort drauf?
Naja, dass es so ist, dass fürs Licht, dass das Licht überall gleichzeitig ist. Ja, also für das Photon selber, das Ding hat halt auch keine Masse und darum geht das. Und die Paradoxie, naja, aber das ist halt genau die Geschichte mit der Relativitätstheorie, oder? Dass die Wahrnehmung der Welt abhängig von deinem Bewegungszustand ist und von deinem Bezugssystem und so weiter und so fort, ja.
Es ist halt wirklich, das ist ja das Hinterhältige an Paradoxien, dass sie halt paradox sind, ja, und die Realitätstheorie widerspricht halt unserer Erfahrung, weil wir halt nicht so denken können, wie die Relativitätstheorie funktioniert, aber vielleicht funktioniert es so herum, ja. Wenn man sich vorstellt, es ist paradox, dass für Licht keine Zeit vergeht, wie kann das sein, dass quasi wir sehen, wie Licht Dinge macht, obwohl aus Sicht des Lichts keine Zeit vergeht. Man kann sich auch so vorstellen, dass aus Sicht des Lichts alles gleichzeitig passiert, weil halt keine Zeit vergeht. Das heißt, aus Sicht des Lichts ist eh alles schon passiert und aus unserer Sicht passiert es halt irgendwie hintereinander. Das ist ja auch die Grundlage der.
Ich glaube, dass die vernünftigere Sichtweise des Lichts ist, dass es für das Licht die Zeit nicht gibt, anstatt dass es alles gleichzeitig, weil dann könnte man ja auch, dann kommt man wirklich in Teufelsküche, weil dann sagt man, und dann ist die Zukunft schon passiert.
Naja,
ist aber alles vorhergesehen und determiniert und bla bla bla. Aber,
naja, aber das ist
ja dann wieder unsere Interpretation, ne?
Naja, das ist quasi unser Wunsch, dass wir gern hätten, dass alles nicht determiniert ist. Aber wenn du die Realitätstheorie auf eine gewisse Art und Weise ernst nimmst, dann landest du genau bei etwas, was sich das Block-Universum nennt, wo das genauso ist, dass halt quasi alles schon existiert und je nachdem, wie du dich bewegst, mit welcher Geschwindigkeit, passieren andere Dinge für dich gleichzeitig. Ja, also wenn jetzt quasi ich hier bin und du bist in der Andromeda-Galaxie und wir bewegen uns halt aufeinander, in Bezug aufeinander gerade halt nicht unterschiedlich, weil wir gerade uns so bewegen, dass wir halt gerade in Bezug aufeinander in Ruhe sind, ja, dann nehmen wir die Zeit auf die gleiche Art wahr. Ja, also die gleichen Dinge sind in der Vergangenheit für uns und die gleichen Dinge liegen in der Zukunft für uns. Aber wenn sich einer von uns sehr, sehr viel schneller bewegt als der andere, dann ist auch deine Vergangenheit meine Zukunft und oder umgekehrt. Also das ist Relativitätstheorie. Und darum hat er einen schon auch gesagt, die Zeit ist eine Illusion, wenn auch eine sehr hartnäckige. Das ist ja eines der wenigen wirklich verifizierten Einstein-Zitate. Also ich glaube, da wird es noch einiges an wissenschaftlicher und philosophischer Arbeit brauchen, bis man das rausgekriegt hat, was das heißt. Aber so ganz aus dem Spiel ist die Sache, dass halt alles schon passiert ist, noch nicht. Zumindest wenn wir die Realitätstheorie so verstehen, wie wir momentan glauben, sie verstanden zu haben.
Mhm. Aber ist das nicht dann auch ein bisschen ein Umlegen von relativistischen Prinzipien auf unsere Welt, die sich nie mit solchen Geschwindigkeiten bewegen wird und bewegen kann? Also
nein.
Wir können uns halt einfach nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen.
Ja, nein, darum geht's. Es geht quasi, was sich in Bezug auf dich bewegt. Also du kannst dir durchaus einen Beobachter vorstellen, der auf irgendeinem Planeten irgendwie weiß Gott wie weit sitzt, der sich halt aufgrund von irgendwelchen, da bewegt sich halt der Stern so schnell im Vergleich zu unserem Stern. Also da musst du ja gar nicht irgendwie dich rumbewegen. Also das ist einfach, die Relativgeschwindigkeit kann ja durchaus sehr schnell sein. Und dann sind halt Dinge, die für uns auf der Erde in der Zukunft liegen, sind in dem seiner Vergangenheit. Also man kann sich das ohne Bilder schlecht vorstellen. Ich verlinke ein Buch, ein sehr schönes Buch zu dem Thema, wo das alles beschrieben ist. Aber dann ist aus der, wenn quasi der ins Universum hinausschaut, gesagt, du siehst ja die Vergangenheit, wenn du ins Universum hinausschaust, ja. Und der sieht dann halt quasi etwas, was seine Vergangenheit ist, was wir aber noch gar nicht erlebt haben, weil es bei uns im Zukunftslichtkegel quasi liegt. Also das ist alles, kann man alles mathematisch entsprechend formulieren. Das ist alles so in der Realitätstheorie drinnen. Und wenn der das Universum sieht, sagt, okay, hier, das ist alles schon passiert. Und wenn wir auf das gleiche Universum schauen, dann ist das für uns aber noch nicht passiert. Und wenn das aber aus seiner Sicht quasi schon passiert ist, also Vergangenheit ist und nicht mehr geändert werden kann, dann ist es, wenn es gleichzeitig unsere Zukunft ist, folgt halt daraus, dass auch unsere Zukunft schon feststeht. Und das Ganze geht ja umgekehrt auch. Also es geht ja für alles drum, eben das Block-Universum, wo halt quasi alles schon passiert ist und das, was du erlebst, halt einfach davon abhängt, wie du dich durch dieses Block-Universum bewegst, vereinfacht gesagt, in Bezug auf andere. Das bestimmt deine Wahrnehmung von Vergangenheit und Zukunft.
Ich check das jetzt auch gerade irgendwie nicht ganz. Vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden,
es ist
wenn
schwer,
ich mehr geschlafen habe.
Ja, es ist, oder wir hätten gestern Abend drüber reden müssen, dann hättest du alles verstanden.
Es ist auch möglich. Dann machen wir das entweder so oder beides und schauen, was...
Ja, also wahrscheinlich hat es die Hörerschaft eh auch nicht verstanden, weil ich es nicht wirklich gut erklärt habe in der Schnelle. Aber wer drüber wissen will, ja, ihr könnt googeln, Block-Universum heißt diese ganze Geschichte. Ich habe auch mal eine Sternengeschichten-Folge drüber gemacht. Und wie gesagt, es gibt ein sehr schönes Buch von Sean Carroll, der sich mit der Frage der Zeit beschäftigt hat, wo das auch drin ist. Also man kann sich darüber informieren. Es ist halt etwas, da braucht man mehr Zeit, als wir jetzt bei der Fragenbeantwortung hatten. Aber also vielleicht machen wir mal eine Folge darüber. Schauen wir mal. Ja, kommen.
Genau, machen wir mal eine Folge von etwas, wo wir beide uns überhaupt nicht auskennen.
Genau. So, kommt eine andere Frage hier und zwar von Alex, der gleich mal anfängt mit der Aussage, ihr seid nur geil. Da können wir gerne zustimmen. Und
super.
Er sagt, er sitzt auf, oder noch, keine Ahnung, wann das ist, noch war, auf La Gomera und hätte fast Astronomie studiert und wollte von uns wissen, es gibt Trillionen an Sternen, Milliarden von Galaxien, da kann man noch mitgehen, und da die menschliche Fantasie nicht größer sein kann als das Universum, glaubt er persönlich, dass jede Serie, ja, Star Trek, Foundation, was auch immer, gerade jetzt auch so passiert. Wie seht ihr das? Also glauben wir angesichts der Unendlichkeit der unzähligen Sterne da draußen, dass alles, was wir uns ausgedacht haben, nur eine Schnittmenge dessen ist, eine Teilmenge dessen ist, was wirklich passieren kann und dass alles tatsächlich draußen irgendwo passiert?
Na, wenn das Universum tatsächlich unendlich ist, ja natürlich, weil das ist genau das, was Unendlichkeit bedeutet. Es gibt alles.
Ja, nicht,
und noch viel mehr. Aber
es gibt
natürlich
nicht alles.
Nicht im beobachtbaren Universum, weil das ist nicht unendlich und da gibt's das dann nicht alles, ne?
Also. Es gibt auch im echten Universum, im unendlichen Universum nicht alles. Du wirst keinen Stern finden, der aus Käse besteht. Ja, weil damit ein Stern sein kann, kann er nicht aus Käse bestehen.
Ja, und, du wirst,
naja, schon, aber da sind wir bei gerade wenn wir jetzt über Serien reden, ja, Star Trek Foundation, da sind wir durchaus im Bereich, wo im Sinne der Dramaturgie Naturgesetze gebrochen werden. Und das ist die Frage, ob das dann quasi, es gibt vielleicht irgendwo einen Podcast, wo irgendwo im Parallel- oder im weit entfernten Universum, wo auch irgendwie zwei Typen wie wir rumhocken und einen Podcast machen, aber halt ich sitze in Wien und du sitzt in Baden, weil auf dem Planeten auch irgendwie in Wien und Baden ist, ja. Also sowas vielleicht, ja. Wenn es wirklich unendlich groß ist, dann gibt es vielleicht Variationen von allem, aber trotzdem gibt es Naturgesetze.
Es gibt nur alles, was es gibt. Also, genau. Alles, was geht. Aber insofern ist die Fantasie natürlich schon größer.
Das heißt,
vorstellen kann man sich noch mehr als das, was wirklich auch möglich ist. Ne?
Ja, das heißt, irgendwo in einem fernen, fernen Winkel des unendlichen Universums gibt es eine urlangweilige Sternenflotte und Föderation, wo sie irgendwie 1000 Jahre von Planet A nach Planet B fliegen, weil sie keinen Warp-Antrieb haben und dann mit irgendwelchen depperten Shuttles durch die Gegend fliegen müssen, weil sie nicht beamen können und wo alles uröde und urzach ist.
Na, das klingt ja großartig. Jetzt sind wir froh, dass wir unsere Fantasie haben und nicht auf die Realität begrenzt
so,
Science-Fiction machen müssen. Aber darum heißt sie auch Fiction. No.
Ja, dann noch eine kurze, ein kurzer Hinweis. Da wurden wir gefragt und um eine baldige Antwort gebeten. Und ich verweise darauf, dass es die Antwort anderswo geben wird. Aber wir wurden angesprochen, sehr höflich, mit sehr geehrte Frau Dr. Grützbauch, sehr geehrter Herr Dr. Freistetter. Da hat David nämlich, und der kann uns gerne duzen, der David, im Fernsehen.
Na Moment, so viel Zeit muss sein.
Da hat uns David hat im Fernsehen, im ORF, im österreichischen Fernsehen, eine Dokumentation gesehen, wo es um Atomenergie ging und wo Atomenergie von der EU als bestes Mittel gegen den Klimawandel angesehen wurde. Und er fragt sich, ist das gescheit? Und will wissen, wie unsere Meinung dazu ist. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast, die du kundtun willst. Ansonsten würde ich einfach auf eine kommende Folge des Science Busters Podcast verweisen, wo wir in dem Podcast genau jemanden eingeladen haben, der aus dem Grund, weil der Daniel sich, der da im Podcast sein wird, ein Experte ist für diese Frage.
Also ein anderer Daniel, nicht der Fragensteller.
Der war David.
Daniel. Ah, David, oh, sorry.
Okay. Nein, Daniel, Klimaforscher Daniel, und ja. Der ist Experte für genau das, und weil ich ihm auch mal eine Expertenmeinung zu diesem Ganzen, dass die EU Atomenergie als grün darstellt und Erdgas als grün darstellt, wissen wollte, was bringt uns das wirklich und so weiter, haben wir dann eben beim Science Busters Podcast jemanden gesucht, der Ahnung hat, und der Daniel hat Ahnung, und der wird das in ein oder zwei Folgen ausführlich beantworten. Also da kann David dann von jemanden, der sich sehr viel besser auskennt mit Energiepolitik als ich und du wahrscheinlich auch, da eine Antwort drauf haben.
Ja, cool, das höre ich mir auch an.
Ja, das ist auch cool. So, und jetzt noch eine kurze Antwort, eine kurze Frage, wo man auch ja vermutlich viel zu lang drüber reden könnte. Aber es ist eine Frage aus dem August 2020. Und zwar von Reinhard, der Servus sagt und möchte, dass wir verständlich erklären, was ein Boltzmann-Gehirn ist und wie es im Universum entstehen könnte oder entstanden sein könnte.
War das eine Frage an mich? Ich habe keinen blassen Schimmer, was ein Boltzmann-Gehirn ist.
Ja. Also man könnte meinen, es wäre das Gehirn vom Herrn Boltzmann, aber
okay, das ist eine Möglichkeit.
Und der,
wie das entsteht, lässt sich wahrscheinlich auch erklären. Aber
ja. In dem Fall geht's um etwas, was der Ludwig Boltzmann ja sich überlegt hat. Also wirklich, das ist auch was, da landen wir sehr, sehr schnell genauso tief in der Philosophie wie vorhin bei der Relativitätstheorie, und tatsächlich geht es sogar ums gleiche Thema. Es geht um die Frage, warum die Zeit so vergeht, wie sie vergeht. Ja. Also warum wir nur sehen, wie die Zeit quasi nach vorne läuft, warum wir nur immer in die Vergangenheit schauen können, aber nie in die Zukunft schauen können. Also warum das halt so ist, wie es ist, ja. Warum sehen wir nur Sachen runterfallen und den Scherben zerbrechen? Warum sehen wir nie plötzlich irgendwelche Scherben nach oben fallen und irgendeine Schüssel machen oder sowas? Warum sehen wir sowas nicht? Weil ja, beides sind im Prinzip absolut im Rahmen der Naturgesetze sinnvolle Prozesse, ja, aber du kannst irgendwie, wenn die Luftmoleküle zufällig genauso gegen andere Teilchen prallen würden, die dann genauso gegen andere Teilchen prallen würden, die genauso gegen irgendwelche Staubkörner am Boden prallen würden, sodass die Staubkörner genauso zusammenprallen würden, dass sie irgendwelche Scherben formen würden und die dann genauso, also du kannst dir durchaus genau überlegen, theoretisch, in der Praxis ist es sehr kompliziert, wie Luftteilchen sich bewegen müssten, dass aus dem Nichts quasi irgendwie hier eine Schüssel auf den Tisch hüpft. Das wird den Naturgesetzen nicht widersprechen, aber es kommt nicht vor. Mhm. Und wir erklären das so, dass es an der Entropie liegt. Und Entropie ist auch ein sehr, sehr kompliziertes Dingens. Im Wesentlichen geht es darum, dass wenn es sehr, sehr viele Möglichkeiten für ein System gibt zu sein, dann oder anders gesagt, wenn du jetzt, bleiben wir bei der herunterfallenden Schüssel. Ja, dieses System Schüssel hat sehr, sehr viele Zustände, aber nur einen Zustand, wo es eine intakte Schüssel ist. Der andere Zustand, halt die Schüssel liegt am Boden, die kann äußerst viel variieren. Ja, weil du hast dann irgendwie 10.000 Scherben, sagen wir, bis zu einem mikroskopisch kleinen hin, und die können halt auf unterschiedlichste Arten liegen. Ja, da können sie einmal so liegen, dann liegt die eine Scherbe einen Millimeter da drüben, dann liegt die andere 5 Zentimeter da. Also du kannst dir sehr, sehr viele Zustände ausdenken, wie der Scherbenhaufen rumliegt und immer noch wie ein Scherbenhaufen ausschaut, aber nur einen Zustand denken, wie das ganze Zeug wie eine Schüssel ausschaut. Und die
andersrum könnte man sagen, es ist einfach extrem, 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 extrem unwahrscheinlich.
Ja, aber darum geht's. Es geht halt bei diesem ganzen Entropie-Zeitkonzept zu sagen, dass du das halt irgendwie formalisieren willst. Außer jetzt nicht nur sagen, es ist halt unwahrscheinlich, dass es passiert, sondern sagen, warum es unwahrscheinlich ist. Weil wenn sich alles zufällig genau irgendwie anordnet, dann ist es halt, weil es sehr, sehr, sehr viel mehr Zustände gibt, wie der Scherbenhaufen ausschauen kann, hat der Scherbenhaufen eine hohe Entropie. Ja, und es gibt ganz, ganz wenige Zustände, wie diese ganzen Materie eine Schüssel formt. Das heißt, es hat eine niedrige Entropie. Und dann sagt eben die Thermodynamik, dass eben ein System immer von hoher Entropie zu niedriger geht oder umgekehrt. Schon vergessen. Niedriger zu hoher.
Umgekehrt. Ja.
Und deswegen sehen wir halt nur, wie Tassen und Schüsseln zu Scherben werden, aber nicht wie Scherbenhaufen zu was Ganzem werden, weil es halt, wenn du an dem Scherbenhaufen rumtust, es immer wahrscheinlicher ist, dass ein anderer Scherbenhaufen rauskommt, der immer noch wie ein Scherbenhaufen ausschaut. Mhm. Das ist jetzt, wie gesagt, ganz, 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 ganz simpel, was Entropie ist. Und das ist halt trotzdem die Frage, warum, und dass die Entropie wird halt immer so als Ursache angesehen, warum wir die Zeit vergehen sehen, ja, weil wir halt das Universum halt quasi so fortschreitet und wir halt die Entropie für die Existenz des Zeitpfeils verantwortlich ist, weil die Entropie so fast das einzige physikalische Konzept ist, das eben so eine Richtung eingebaut hat. Die ganzen anderen, so wie Bewegungsgesetze und alles, die haben ja alle keine Zeitrichtung drinnen. Ja, die können ja alle vorwärts und rückwärts laufen und trotzdem eins zu eins genau gleich funktionieren und beschrieben werden. Also du kannst dir eine Animation anschauen von der Bewegung der Himmelskörper und könntest nicht herausfinden, ob die vorwärts oder rückwärts läuft. Das lässt sich nicht entscheiden. Aber durch die Entropie kannst du eben durchaus entscheiden, ob jetzt irgendwie eine fallende Tasse, ob du den Film vorwärts oder rückwärts siehst, weil die Entropie dann eine Zeit, also eine Richtung reinbringt. Und drum hat man immer probiert, die Entropie verantwortlich zu machen für die Art und Weise, wie wir die Zeit wahrnehmen. Das führt aber zu einer Paradoxie, weil wenn tatsächlich die Zukunft immer der Zustand ist, der mehr Entropie hat als die Gegenwart, ja, wenn das Universum als Ganzes immer in noch hochentropischere Zustände übergeht, dann müssen wir mit einem extrem geordneten Zustand angefangen haben im Urknall. Mhm. Weil dann, und da ist die Frage, warum das so sein? Also das wissen wir nicht. Und um diese ganzen Probleme, die halt bei dieser ganzen Entropie-Zeitgeschichte auftauchen, zu illustrieren, gibt es eben das Konzept der Boltzmann-Gehirne. Weil du kannst dir vorstellen, das Universum ist einfach, was ja in dem Fall wahrscheinlicher wäre, einfach eine chaotische Suppe an Teilchen. die schwirren rum. Mhm. Weil das ist wie der Scherbenhaufen. Ja? Der Scherbenhaufen ist die chaotische Teilchensuppe. Er hat wesentlich mehr Zustände als halt was Wohlgeordnetes, wie zum Beispiel ein Stern, der von einem Planet umkreist wird. Ja, da müssen die ganze Materie schon auf ganz bestimmte Art zusammenkommen. Und jetzt kann man sagen, okay, das Universum ist halt einfach, hat doch vielleicht gar keinen Urknall, sondern ist einfach unendlich, war immer schon da, wird immer da sein. Und da schwirrt halt die Materie rum, chaotisch. Und irgendwann wird's halt genauso, wie halt ab und zu mal theoretisch die Scherben auf den Tisch hüpfen und eine Tasse formen können. Irgendwann werden diese Teilchen genauso zusammenkommen, dass sich ein Mensch bildet, mit einem Gehirn bildet und in dem Gehirn Erinnerungen sind und der Mensch denkt sich, ha, na schau, jetzt sitze ich hier und drehe mit der Rute und mache einen Podcast und wir haben gestern Party gemacht und vorgestern waren wir in Wien im Theater und davor haben wir das gemacht und vor 4,5 Milliarden Jahren ist die Erde entstanden, alles das, aber das denke ich mir alles, aber tatsächlich habe ich vor einem Sekundenbruchteil noch gar nicht existiert und bin in einem Sekundenbruchteil schon wieder weg.
Mhm.
Weil einfach aus diesen zufälligen Fluktuationen in einem zeitlich unendlichen Universum die Materie gerade so zusammengekommen ist, dass halt irgendwie mein Hirn oder dein Hirn kann ja auch sein, gerade so zustande gekommen ist, wie es passiert ist. Ja, das ist die Hypothese der Boltzmann-Gehirne.
Boah, das finde ich urspooky.
Ja, ey, weil es halt irgendwie, man kann nicht wirklich was dagegen sagen, ob so ist oder nicht.
Okay, aber na gut, also das heißt, das ist so für mich so ein bisschen, ich hatte auch so eine Phase als Teenager, wo man dann irgendwie glaubt, was ist, wenn ich mir das alles nur ausdenke und andere Leute existieren gar nicht wirklich. Und
ja, schau, hättest du ein bisschen so, intensiver nachgedacht, dann wärst du eine berühmte Physikerin geworden.
Die ganze, genau. Ja, ich habe das Buch Sophies Welt gelesen,
ja,
kennst du
ja,
sicher auch, natürlich, oder? Ja. Ja, genau. Dass mir mein Vater, wie ich 14 war, mein Vater war Bibliothekar, mitgebracht hat aus der Bibliothek und gesagt hat, lies das mal. Und in dem Buch geht es um eine 14-Jährige und die Beziehung zu ihrem Vater und Ding. Und dann wird das alles so verschachtelt und ich war dann plötzlich Teil von der Geschichte. Oh Gott. Ja, aber irgendwie, ich meine, man geht da irgendwie durch solche Phasen durch, ja, und hat dann, denkt sich solche Sachen aus. Das ist so ein bisschen ein jugendlicher Identitätsfindungsprozess eher, oder? Weil, ich weiß nicht, man kann doch nicht da bei dieser Vorstellung bleiben, dass alle anderen Leute in Wirklichkeit nicht existieren, sondern...
Ja, kann schon.
Na gut, die Frage, man selber würde dann ja auch nicht wirklich existieren in diesem Boltzmann-Gehirn-Ansatz, sondern... Also es wäre nur ein momentanes Existieren und dann löst man sich wieder auf, oder wie?
Ja, eh, aber das weißt du ja
nicht. Aber das ist doch auch nicht irgendwie naturgesetzmäßig entsprechend, weil wieso sollte ich mich dann auch zufällig einfach wieder auflösen?
Naja, weil halt das Fluktuation ist. Also du kannst einfach, das fluktuiert so vor sich hin.
Ja, aber es gibt ja dann chemische Prozesse und die Schwerkraft und Dings, die mich zusammenhält als Wesen. Also wenn ich mich mal irgendwie zufällig da gebildet habe und dieser Tisch vor mir hat sich auch gerade zufällig gebildet und der ganze Planet und
vielleicht hat sich nur
die Sonne und die Galaxien, es hat sich alles gerade als Fluktuation zufällig gebildet.
Es kann sich auch ein Hirn gebildet haben, das einfach nur halt glaubt, dass es da gerade einen Tisch vor sich sieht, weil das ja ganze Sinneswahrnehmung ist ja nur irgendwie ein Signal im Hirn. Dein Aug sieht ja nichts. Dein Aug, da kommt nur irgendwie elektromagnetische Strahlung rein und dein Hirn denkt sich dann was dazu. Also das kannst du theoretisch auch ohne Aug und ohne Tisch und so weiter hinkriegen. Vielleicht ist einfach nur ganz kurz für einen Sekunden.
Vielleicht kann man das sogar auch ohne Hirn hinkriegen.
Das weiß ich nicht.
Und alles löst sich in sich selbst auf.
Ja. Ja, keine Ahnung. Okay. Ich hoffe, wir haben es verständlich erklärt.
Ja, halbwegs gut erklärt das schon. Ja, genau. Und er wollte ja auch nur die Erklärung und nicht irgendwie dann eine weitere
wissen,
Diskussion.
Also hör mal, er wollte wissen, wie es im Universum entstehen könnte. Ja, halt so, dass irgendwie alles, vielleicht, wenn es entsteht, aber mehr da bitte Philosophen deiner Wahl fragen, Reinhard, denn da haben wir doch nicht genug Drogen-Intus, um da mehr drüber sagen zu können als jetzt.
Genau, dann begeben wir uns doch wieder ein bisschen mehr der Realität zu
genau.
Und schauen wir uns an, was es Neues auf der Sternwarte gibt.
Genau, es gibt Neues auf der Sternwarte. Es gibt ein neues Semester mit neuen Vorlesungen. Zwei Vorlesungen besucht Evi in diesem Sommersemester und über die sprechen wir, weil Neues von der Sternwarte soll ja auch darüber informieren, was man denn so erlebt, wenn man Astronomie studiert. Und deswegen hören wir uns jetzt an, was Evi in der ersten ihrer beiden Vorlesungen erlebt. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Und wir machen heute das, weswegen es diese Rubrik gibt, nämlich davon erzählen, was man im Astronomiestudium macht. Das neue Semester läuft seit ein paar Wochen und Evi belegt zwei Vorlesungen, zwei Lehrveranstaltungen im Sommersemester. Und in dieser Folge reden wir über eine und in der nächsten Folge über die andere. Und mit welcher fangen wir an?
Mit Science Communications.
Gut, dann erzähl uns, warum es im Astronomiestudium eine Vorlesung Science Communications gibt und was da passiert.
Ja, also es gibt jetzt erstmals wieder ein, Sie wissen glaube ich selber nicht, ob es ein Seminar, ein Modul, ein Vertiefungsfach ist, ich glaube das ist noch nicht ganz raus, zur Wissenschaftskommunikation. Und zwar das erste Mal, glaube ich, seit 2015 haben sie es jetzt wieder entdeckt, dass es vielleicht doch ganz wichtig ist. Und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir noch so die Versuchstiere sind. Genau, aber wir haben jetzt gestartet und wir werden auch ein eigenes Projekt jeder machen im Bereich eben Wissenschaftskommunikation, wo wir uns ein Thema aussuchen können. Und das wir dann eben auch präsentieren und ausarbeiten müssen.
Also was ist da genau der Inhalt? Also Wissenschaftskommunikation, wie wir ja schon öfter festgestellt haben, kann ja sehr vieles sein. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Artikel sein, das kann ein Buch sein, das kann eine Fernsehsendung sein, das kann alles Mögliche sein. Also gibt es da einen Fokus auf irgendwas oder wie wird das unterrichtet dort?
Nein, eben genau darum geht es, dass, also es ist schon ein bisschen aus der Sicht quasi von institutionalisierter Wissenschaftskommunikation, aber da eben auch, wie kommunizierst du jetzt als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, wenn du halt jetzt deine Themen hast, eine super coole Forschung und von der du ganz begeistert bist und du da ganz tolle Ergebnisse jetzt hast, wie präsentierst du, wie transportierst du die raus in die Öffentlichkeit? Und da haben wir jetzt immer am Anfang generell über Kommunikation diskutiert, Medien, Zielgruppen eben auch, mit wem spreche ich überhaupt, wie passe ich da meine Message dann an, mit wem ich eben rede. Und genau, und dann soll jetzt im zweiten Schritt werden jetzt dann eben die einzelnen eben Podcasts, Social Media, Pressemitteilungen, das alles eben extra noch behandelt. Und dann kann sich jeder aussuchen, in welchem Bereich er dann ein Projekt realisieren möchte.
Ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ich bin ein bisschen irritiert ob dieser Lehrveranstaltung, weil die Universität Sternwarte Wien zumindest zwei Absolventen hat, die hervorragende Podcast-Experten und Expertinnen sind, nämlich ich und Ruth. Und wir sind nicht engagiert worden, um diese Vorlesung zu halten. Also
wir sind doch nicht als Gastsprecher eingeladen worden.
Ja, also bin ich mir nicht sicher, ob das was Ordentliches sein kann dort. Nein, aber Podcast war noch nicht dran, oder?
Nein, war noch nicht dran.
Dann bin ich gespannt, was du dazu erzählen hast. Wie ist denn da das Publikum? Also, weil eigentlich, du sagst, das ist, man lernt, wie man wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert. Sind das da ja Doktorandinnen, Doktoranden, Postdocs, die schon Ergebnisse haben oder sind das eher irgendwie so zwei, dritt, viert, fünft Semester, also wirklich, die noch quasi nichts geforscht haben?
Also ich kenne jetzt nicht alle aus dem Kurs. Die ich jetzt so vom Sehen her kenne, sind alle so Bachelor-Master-Studenten noch.
Okay.
Also aber das sollte ja einen nicht davon abhalten, dass man auch astronomische Themen ja kommunizieren kann.
Nein, eh nicht, überhaupt nicht. Ich habe mich nur interessiert, ob es jetzt quasi wirklich so ein Praxisseminar ist, wo du sagst, okay, du hast jetzt deine Diss fertig geschrieben, du sollst jetzt gefälligst auch lernen, wie du diese Informationen verbreiten kannst oder?
Nein, wenn es ein Postdoc-Seminar wäre, dann wäre ich gerne Bachelor-Studentin nicht zugelassen.
Nee, weiß man nicht, ob das muss ja nicht explizit so ausgeschrieben sein, aber es wäre ja auch möglich, so wie es jetzt ist, dass man einfach sagt, Wissenschaftskommunikation ist generell wichtig, wenn man eine Wissenschaft lernt. Das heißt, wir bieten das eben auch so als Grundlagenseminar an.
Genau, es geht eher so in die Richtung. Von dem her finde ich es auch wirklich gut, dass man da wirklich schon am Anfang die Studentinnen mitnimmt und ihnen eben auch sagt, dass eben Wissenschaftskommunikation auch ein Teil eigentlich vom wissenschaftlichen Leben sein sollte.
Ist die Vorlesung, ist die Vorlesung gut ist, vielleicht ist die falsche Frage, aber normalerweise sind ja auf der Sternwarte Leute, die Expertinnen und Experten in Astronomie sind. Du hast jetzt in einem anderen Leben Kommunikationswissenschaft studiert, das heißt, du weißt da auch schon ein bisschen was drüber. Gibt es mittlerweile kommunikationswissenschaftliche Expertise an der Sternwarte oder sind das Leute, die, ich will das überhaupt nicht als Schlechtes sehen, ich habe das ja auch mir alles selbst beigebracht, ich bin ja auch Autodidakt, was die ganze Kommunikation angeht. Und trotzdem halte ich durchaus auch an Universitäten Lehrveranstaltungen zu dem Thema. Ja, also das muss ja nicht heißen, dass man das nicht kann deswegen. Also mich würde nur interessieren, ob die Leute, die das jetzt da unterrichten, ob das vielleicht Leute sind, die vielleicht irgendwie schon auf nebenbei ein anderes Studium haben, die von einer anderen Fakultät vielleicht kommen, oder ob das auch Leute sind, die das ja so nebenbei selbst gemacht haben und jetzt weitervermitteln.
Ja, teils, teils. Also ich glaube, also mein Eindruck ist jetzt eben der, dass es schon so ein bisschen von der Pike auf selber gelernt ist, beziehungsweise dann eben auch im eigenen Interesse halt dann sich in die Richtung weitergebildet haben, sag's jetzt mal so.
Ich bin gespannt. Und weißt du schon, habt ihr schon irgendwie was Konkretes, Praktisches gemacht oder war alles nur theoretisch bis jetzt?
Nein, also ich bin jetzt noch ziemlich am Anfang. Da ist jetzt eben die ersten 3-4 Einheiten sind jetzt quasi dieser theoretische Background, der da jetzt gebildet werden soll, wo wir eben grundsätzlich über Kommunikation sprechen, wie Medien funktionieren, welche Medien gibt es überhaupt. Und das ist dann quasi die Grundlage, von der wir dann unsere Projekte selber starten werden. Ich bin übrigens überlegen, ob ich Podcasts oder Pressemitteilungen machen soll. Bin mir noch nicht sicher.
Ja, du kannst einfach hier diesen Podcast nehmen, dann abgeben und fertig, dann Spaß der Arbeit.
Nein, einfach ist es nicht, weil ich muss dann, also wenn ich einen Podcast mache, dann muss ich eine Folge auch produzieren und da halt ein astronomisches Thema dann behandeln.
Naja, wir haben auch schon oft genug über astronomische Themen gesprochen. Und
wir könnten ein Special machen.
Studieren ist auch astronomisches Thema, ja. Also
ich glaube, das ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben.
Ja, da haben Sie aber keine Ahnung von Kommunikation, behaupte ich jetzt einfach mal, weil man kann.
Aber das wäre doch Schummeln, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also genauso wie man über die Forschung berichten muss, ist ja, das hört man doch immer wieder, man darf nicht nur die Ergebnisse vermitteln, man muss auch die Methoden vermitteln. Und
stimmt,
darüber reden, wie man forscht, wie man lernt, wie man ausgebildet wird. Also ein Podcast übers Astronomiestudium ist für mich astreine Wissenschaftskommunikation.
Dann mache ich einfach einen Zusammenschnitt und gebe das ab und fertig, oder?
Ja, na warum nicht? Also das ist ja…
Nein.
Nein, natürlich kannst du da schon was Eigenes machen, aber wer hätte jetzt nichts Verwerfliches dran gefunden, das zu nehmen, weil warum nicht? Du machst das ja.
Ja, ich bin ja auch überlegen, deswegen, ich habe mich ja noch nicht entschieden.
Bin gespannt und ja, Pressemitteilungen sind langweilig.
Nein. Naja, ich überlege, ich würde ja später irgendwann einmal ja gerne so im wissenschaftsjournalistischen Bereich tätig werden.
Ja, aber dann musst du ja lesen, die Pressemitteilungen, nicht schreiben.
Ja, nein, wieso, weiß ich ja nicht. Weiß ich noch nicht. Muss ich ja dann auch, aber es wäre halt eben in Richtung Schreiben. Deswegen überlege ich eben, ob ich das machen soll, wo ich eben was schreiben muss oder etwas, wo ich sprechen soll. Ich weiß es noch. Ich überlege noch am Thema ja auch. Also ich bin mir noch nicht sicher, über welches Thema ich dann quasi mein Projekt machen möchte. Schon überlegt, Weltraumwetter oder so, weil das finde ich ja so spannend.
Weltraumwettervorhersage per Podcast.
Genau. Und da würden sich dann eigentlich eher wieder die Podcasts anbieten, dass ich da eine Folge mache.
Ja, es kommt drauf an, wenn du jetzt quasi, ob es aktuell sein soll, ob was Allgemeines sein soll, ob es die Geschichte des Weltraumwetters sein soll, das ist eher ein Podcast-Thema. Jeden Tag wie der Wetterbericht, das ist dann vermutlich eher schriftlich besser.
Ich glaube, ich werde Podcasts machen. Irgendwie reizt mich das, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ja, aber dann musst du auch die ganze Hardware und Software.
Kann ich mit dir dann ausborgen von dir?
Die kannst du auf jeden Fall ausborgen, aber.
Kann ich das Mikro haben? Darf ich das mitnehmen?
Das Mikro kannst haben, da habe ich genug, aber das eigentlich knifflige ist, wo ich am längsten gelernt habe, ist dann die ganze Software zum Schneiden. Wenn man da eine professionelle haben will, die muss man sich ein bisschen einarbeiten und bis man dann halbwegs. Ich habe die ersten 70 Folgen meines Podcasts aufgenommen mit einem verkehrt herumen Mikrofon.
Absichtlich?
Nein, ich habe einfach nur, ich habe keine Ahnung von Mikrofonen gehabt und habe nicht gewusst, wie rum man das Ding aufstellt und habe halt ins falsche Ende gesprochen. Also nicht in das Ende, wo das Kabel rauskommt. Ja, so blöd war ich nicht, aber so ein Mikrofon hat ja einen gewissen Kegel, also wo es den Ton auffängt, und ich habe ihn von der falschen Seite angesprochen. Also es ist nicht trivial. Also alle Leute glauben, man nimmt ein Mikro, redet rein und dann hat man einen Podcast, aber bisschen was steckt schon dahinter. Es ist halt immer eine gestalterische Entscheidung auch dabei, was man drin lässt, was man rausschneidet, wie man es zusammenschneidet und so weiter. Also es ist, ich würde mich interessieren, ob ihr das alles lernt in der Vorlesung oder ob das irgendwas ist, was man sich selbst zusammenbasteln muss.
Und du meinst jetzt das Technische? Also
ja, auch so das Technische und auch das Gestalterische, weil du müsst vermutlich eigentlich ein ganzes Semester damit verbringen, wenn man alles unterbringen will vernünftig.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, Podcasts würde ein eigenes Seminar schon ergeben.
Ja, und wenn die Sternwarte das anbieten will, dann sollen sie mich fragen, dann mache ich das gerne für sie.
Oh, bietest du dich gerade an?
Naja, ich bin selbstständig, man kann mich für alles buchen. Wenn man mir Geld gibt, mache ich Sachen. Das ist mein Job.
Ich glaube nicht, dass wir Geld haben.
Naja, wenn man an der Uni was Lehrveranstaltung macht, dann muss es Geld geben. Das ist gesetzlich geregelt. So.
So schaut's aus.
Genau. Ja, na dann.
Ich werde es weiterleiten. Ich werde dich vermitteln, ich werde meine Beziehungen spielen lassen.
Bitte sehr, ja. Ne, dann bin mal gespannt, was wir hören, wenn das Semester weiter fortschreitet.
Oder lesen.
Wenn du dich, ich wollte sagen, wenn wir von dir hören, für was du dich entschieden hast.
Okay.
Und wenn es dann was zu hören gibt als Endprodukt, dann können wir das ja auch hier im Podcast entsprechend unterbringen.
Ja, gerne.
Und in der nächsten Folge schauen wir dann, was die zweite Lehrveranstaltung ist, die du dir ausgesucht hast. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Na, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, was da dabei rauskommt bei dieser Vorlesung.
Ja,
Weißt du, wer das überhaupt macht? Hast du sie gefragt?
Ja, ich weiß.
Kennen wir diese Leute?
Ja, die kennen wir. Also man kann es auch nachschauen, das ist jetzt wie keine Geheiminformation, das ist ja der Stefan Wallner, ist quasi der Chef der ganzen Lehrveranstaltung, der Chef, aber der macht auf jeden Fall großen Teil der Lehrveranstaltung und dann kommen immer wieder so andere Leute, die halt dann so für den Podcast-Teil kommt jemand spezieller und für den Teil, also die Details weiß ich alle nicht, aber ich weiß, dass auf jeden Fall der Stefan Wallner, den du ja kennst, der auch früher Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat in der Sternwarte und jetzt, glaube ich, viel so Lichtverschmutzungsprojekte macht, wenn ich mich richtig erinnere. Der leitet das ja.
Okay. Naja, weil es gab ja, also wo sie gesagt hat, dass irgendwie schon seit 5 Jahren keine Science Communication Veranstaltung war. Oder war es 2015? Ja. I don't know, whatever. So, stimmt auch nicht ganz, weil wir hatten 2018, genau, diese Lehrveranstaltung mit dem mobilen Planetarium der Uni-Sternwarte. Und da, das war eben auch sehr ähnlich wie das, was sie da beschrieben hat, so eine Mischung aus Praktikum und Seminar und Vorlesung und keine Ahnung was.
Also habt ihr da wirklich auch Theorie, Wissenschaftskommunikation gemacht oder Planetarium aufblasen?
Nicht wirklich. Wir haben schon, also ein bisschen, aber nicht sehr tiefgehend und es war sehr angewandt und praktisch und es waren auch dann Leute eingeladen, die ja mit Wissenschaftskommunikation zu tun haben, aber der Pool ist natürlich auch sehr begrenzt und es war schon sehr auf das Planetarium irgendwie zugeschnitten und da auf das, was man mit diesem mobilen Planetarium alles so machen kann. Das heißt, das ist jetzt natürlich viel umfangreicher und weitreichender, hoffe ich, konzipiert und ja, oder klingt so.
Ja, weil da wirklich auch so Projekte gemacht werden am Ende, also wo dann sich aussuchen, irgendwas zu präsentieren. Ja, also ich bin gespannt.
Und vor allem auch, was sie, das vielleicht könntet ihr das nächste Mal noch ein bisschen, ich meine, ich weiß, ihr habt es vor, über die zweite Vorlesung zu reden, aber über die Theorien dahinter vielleicht auch noch ein bisschen was sagen, weil das ist natürlich auch sehr spannend.
Ja, das kann man immer wieder updaten, weil das lohnt sich dann auch, wenn das Seminar dann schon mal ein paar Wochen, Monate gelaufen ist, weil dann kann man ein bisschen mehr über die Inhalte diskutieren, weil am Anfang passiert ja nicht so viel. Wir können dann gegen Ende des Semesters nochmal wieder quasi rückblicken und den Zustand vor Semesteranfang quasi vergleichen, die Erwartungen mit dem, was wirklich passiert ist.
Ja, na, ich bin schon gespannt.
Ja, und dann.
Klingt spannend.
Und dann werden wir auf jeden Fall hoffentlich für die nächste Podcast-Lehrveranstaltung gefälligst eingeladen.
Naja, weil die Institution hat ihre Grenzen und möchte alles unter Kontrolle behalten und da kann man sich nicht zwei so dahergelaufene Leute da irgendwie einladen, die sich nichts sagen lassen.
Ja, die Universität hat die Tendenz, den Status quo zu implementieren.
So ist es.
Ja, schon, das habe ich 20 Jahre warten müssen, um diesen sinnlosen Satz mal sinnvoll anzubringen.
Schön gemacht, das hast du wirklich schön gemacht. Okay, nein, das erklären wir jetzt nicht, was es damit auf sich hat.
Ja, es ist, da hätte man vor 20 Jahren dabei sein müssen.
Genau.
Egal, aber ja, es stimmt. Also die Universität ist in vielen Dingen, sind sie nicht so innovativ, wie sie sein könnten. Also ja, bevor wir jetzt hier schimpfen, mal ab, was sie wirklich machen, wenn sie Podcasts lernen. Vielleicht wird es ganz großartig und dann schauen wir blöd. Aber
ja, es kann auch sein, ja.
Ja, aber wie gesagt, wir haben ja auch schon irgendwie Lehrveranstaltungen gemacht, auch zu Wissenschaftskommunikation, auch zu Podcasts schon. Also das, wir werden schon sehen. Irgendwann
schauen wir mal. Ja, naja. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch, uns zu bedanken, oder?
Ja, machen wir das. Bedanken ist immer gut. Und tatsächlich können wir auch, bevor wir uns bedanken, noch das sagen, was ich in München gehört habe. Wir waren ja, du auch, mit den Science Bosses in München und davor auch in Stuttgart und davor in Hachenburg und haben überall Podcast-Hörerinnen und Hörer getroffen, die uns auch freundlich gegrüßt haben und wir hoffentlich freundlich zurückgegrüßt haben. Und mit einer Hörerin aus München haben wir ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo du da warst, habe ich auf jeden Fall ein bisschen diskutiert, die wissen wollte, wie viel Geld wir denn von Spotify kriegen und wie groß unser Anteil ist und ob das wirklich so ist, dass man da wirklich nur Centbeträge kriegt für jedes Mal downloaden. Und ja, schön wäre es, also wir kriegen nicht
Centbeträge. Schön wäre es, wenn man überhaupt Centbeträge kriegen würde.
Also man kriegt schon Geld von Spotify, wenn man von Spotify produziert wird. Ja, oder wenn du irgendwie Musik machst, da kannst du dem einen Deal abschließen, so oft runtergeladen, dann kriegst du vielleicht irgendwie Centbeträge. Aber als Podcast, nee, kriegst du nichts. Wenn du kein Spotify-Exclusive-Podcast bist, also ausschließlich auf Spotify gehört werden kannst, was bei uns eigentlich zutrifft und wir auch nicht wollen, sondern einfach nur ein Podcast bist, der halt im Spotify-Verzeichnis drin ist, dann kriegst du genau nix von Spotify. Selbst wenn ihr was für Spotify zahlt, dann kriegt das Spotify, aber wir nicht. Und gleiches gilt für alle anderen Podcast-Plattformen, die da draußen so sind. Wir kriegen von allen nichts. Ja. Bei uns gibt's auch keine Werbung. Das heißt, von die wir Geld kriegen wollen. Das heißt, die einzigen Einnahmen, die wir haben, sind tatsächlich die, die unsere Hörerschaft uns zukommen lässt. Und das tut die Hörerschaft ja netterweise immer. Und weil wir das so nett finden, bedanken wir uns. Und bei wem wir uns diesmal bedanken, das weißt du.
Meine Lieben, ihr seid die Allerbesten und ihr unterstützt uns mit regelmäßigen Spenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich weiß, Leute sagen immer wieder, schickt uns einfach eure Kontonummer und dann machen wir einen Dauerauftrag. Wir haben immer noch kein Universumskonto, aber vielleicht kommt das bald. Bis dahin, wenn ihr euch das antun wollt, bitte unterstützt uns über entweder PayPal. Das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute getan. Und zwar ganz herzlichen Dank an Christian, Matthias, Gerd, Joachim, Wiebke, Johannes, Rupert und Heinz.
Dankeschön.
Vielen Dank. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, uns quasi regelmäßig im Sinne von automatisch regelmäßig zu unterstützen mit einem Abo bei Steady oder bei Patreon. Und da sagen wir ganz herzlichen Dank an Martin und an Tino.
Vielen, vielen Dank an euch. Ja. Und wenn ihr uns irgendetwas zukommen lassen wollt, abseits von Geld, nämlich Lob, Kritik, Anregungen, dann schreibt uns das gerne an hello@dasuniversum.at. Ihr könnt auch die diversen Bewertungsfunktionen und Kommentarfunktionen der Podcast-Plattformen nutzen. Manches davon erreicht uns, manches nicht. Je nachdem, wenn ihr bei irgendwelchen obskuren Podcast-Anbietern einen Kommentar schreibt, dann kann es sein, dass man den übersehen. Aber sofern ihr uns bewertet und Sterne gebt oder was auch immer man bei den diversen Podcast-Dingern geben kann, dann hilft uns das natürlich nur, wenn ihr uns gut bewertet, weil dann hören uns mehr Menschen, weil uns der Algorithmus besser anzeigt. Das hilft uns, wenn ihr Fragen habt. Ja, dann schickt die an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr einfach nur mit anderen gleichgesinnten Menschen über das Universum plaudern wollt, dann schaut in der Telegram-Gruppe vorbei. Da gibt's auch immer schöne Bilder zu sehen und interessante Forschungsthemen werden geteilt und es wird über lustige Ortsnamen diskutiert und andere Dinge. Ja,
das war meine Schuld.
Ja, also da könnt ihr gerne vorbeikommen. Link dazu ist in den Shownotes. Und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, uns in echt zu sehen. Bist du wo in echt zu sehen in nächster Zeit?
Ich bin nicht öffentlich zu sehen. Ich bin jetzt wieder ein bisschen an Schulen unterwegs. Und ja, mache wieder einen kleinen Ausflug nach Deutschland, Anfang April, in die Gegend um Frankfurt. Und da haben mich nette Leute einfach gebucht. Also schreibt jetzt nicht E-Mails und fragt, kann ich da auch dazu kommen? Nein, könnt ihr nicht, das sind private Feiern. Bucht mich, wenn ihr mich wollt.
Ja, das heißt, da müsst ihr einfach so euch in Frankfurt rumtreiben und schauen, ob ihr vielleicht zufällig
schauen, auf einlaufen. Schauen, ob ihr Bubble seht, genau. Ja.
Ja, mich kann man ein paar Mal sehen. Mit den Science Busters sind wir wieder unterwegs und zwar am 1. April in Dorfen, was ja so ein bisschen in Bayern ist, ein bisschen so in der Nähe von München.
So ein bisschen in Bayern oder ganz in Bayern?
Ja, ich weiß nicht exakt, ob es jetzt nördlich, südlich, östlich oder westlich von München ist, aber es ist jetzt, man fährt nach München und dann ein Stückchen noch mit dem Zug, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist im unteren Eck von Bayern, behaupte ich jetzt mal. Am 2. April sind wir in Ips, das ist in Niederösterreich. Da kann man mit die Science Busters sehen und dann sind wir noch, dann wieder zurück in Bayern. Dann sind wir in Passau, nämlich am 9. und in Ingolstadt am 10. April. Und davor sehe ich gerade noch am 4. und 8. April in Wien. Meine Güte, so viel Arbeit.
Also, pass auf dich zu, ja. Links. Nicht krank werden bitte, weil sonst muss ich einspringen.
Ja, mal schauen. Ich seit der letzten Tour, bin jetzt mit Schnupfen und Halsweh nach Hause gekommen. Mal schauen, was wird. Ja, also Links zu allen Veranstaltungen gibt's in den Shownotes, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Da verlinken wir auch, wenn es einen Fernsehbericht gibt über die Preisverleihung, bei der Ruth mit dabei war und was sonst noch so passiert ist, das findet ihr auch in den Shownotes. Natürlich die Links zu den ganzen Geschichten, die Links zu allem anderen, was wir erzählt haben, könnt ihr alles da anschauen. Unter dasuniversum.at gibt es das zu sehen. Und ja, wenn es sonst nichts mehr zu erzählen gibt, dann sind wir am Ende, oder?
Ja. Dann danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank und wir hören uns
bis zum nächsten Mal.
Genau, in 2 Wochen hören wir uns wieder und dann schauen wir, welche Geschichte du uns erzählen wirst. Bis dann.
Ich weiß es auch noch nicht.
Tschüss.
Ciao.